Geht mit uns auf eine Reise durch fantastische Welten.
Schnappt euch euren Drachen, Hexenbesen oder E-Scooter und lasst uns zusammen spannende Themen entdecken.
Egal ob Bücher, Filme, Serien und Videospiele. Hier bei Fabes & Fantasy mit Inka
und Michelle.
Alright, lasst uns reinhören.
Yeah!
Achtung, Spoilerwarnung! In dieser Folge thematisieren wir spoilernde Inhalte. Seid gewarnt, wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabes & Fantasy mit Michelle
und Inka. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und letztes Mal haben wir ja über Fortwind geredet und haben euch nochmal einen kompletten Recap gegeben zur Vorbereitung auf den Release von Onyx Storm.
Weil der steht, ich glaube, heute in nicht mal mehr 1,5 Wochen ist es schon soweit und dann ist Onyx Storm da.
Ja, und ich zitter schon wie Espenlaub, denn ich habe schon ganz, ganz viele Verlage und Talia und Oseander Videos gesehen, wie sie einfach schon die Bücher in den Händen halten.
Ich bin so neidisch.
Und aufblättern und ich denke mir, what?
Ich habe schon zu meinem Arbeitskollegen gesagt, ich kündige, ich fange jetzt beim DTV an.
Ja.
weil ich das Buch haben möchte.
Eine Mitarbeiterin hat nämlich die Liste unterschrieben, dass sie dieses fucking
ja,
Buch nach Hause
nehmen darf.
Und ich denke mir so,
ich wäre gerne sie.
Wenn die irgendeinen Spoiler raus hat, ich, ne.
Ich glaube, nee, das würde mich komplett zerstören.
Also ich glaube, ab jetzt wird meine Social Media Präsenz immer geringer werden.
Ja, ich glaube, ich werde dann so ein Social-Media-Detox machen, wenn das Buch draußen ist, weil ich kann das nicht haben, wenn ich das so lese.
Ja.
Und ich mach halt dann so meinen eigenen Flow und dann so, ja, TikTok. Oh,
er ist gestorben. Oder so Hints wie Bailin oder, ne?
Nein, mag ich nicht, will ich nicht.
Mm-mm. Auch schon jetzt gestaltet sich schwierig, weil ich echt Schiss habe, dass irgendeine fucking Mitarbeiterin von irgendwelchen Verlagen irgendwas spoilert, auch wenn sie gekündigt werden könnte.
Ich fände es eher schlimmer, wenn du so Theorien liest oder so und du dir denkst so, oh, ja, nee, das wird es wahrscheinlich doch nicht. Und dann so, das ist es.
Ja.
Ich glaube, das ist dann so, wo du dir denkst so, oh scheiße, darauf war ich irgendwie vorbereitet, aber dann irgendwie doch nicht vorbereitet.
Ja, deswegen halte ich mich in letzter Zeit von Theorien tatsächlich eher wirklich fern, weil ich erstens viele schon doppelt gelesen habe und zweitens, es gibt mittlerweile so unendlich viele Theorien, dass ich echt nicht mehr weiß. Und alle könnten stimmen.
Ja.
Alle allem, können hinhauen.
Vor allem, weil halt noch 3 Bücher kommen.
Ja.
Das macht es halt noch schlimmer, weil ich wenn es jetzt so der Abschlussband wäre, dann wäre es so, ja, ne, okay. Ne, aber dadurch, dass halt noch 3 kommen, könnte halt alles passieren, ne?
Ja. Ja, oder Rebecca Yarros macht den Akuta-Move.
Nö.
I don't know, aber...
Please not.
Maybe she has finished this main story in the third book. Oder so. Weiß ich aber nicht.
Okay, jetzt mal angenommen, sie macht den Sarah J. Maas Move, dann hätte ich trotzdem mehr Bock, Bücher aus der Welt zu lesen, als bei Akuta.
Ja.
Weil das Worldbuilding halt schon tausendmal besser war.
Definitiv.
Ne, also
aber ich überlege halt trotzdem, wie lange kann sie diese bestimmte Trope quasi durchziehen, ne? Oder diese Storyline. Was soll denn noch alles passieren? Weißt du? Mit dem sie noch weitere Sonne Schinken füllen kann.
Na gut, sie könnte zurückgehen zur Rebellion, ne? Also das wäre ja noch eine Möglichkeit.
Mhm.
Aber ansonsten stand jetzt schwierig.
Ja, ne?
Stand jetzt schwierig.
Ja.
Also es bleibt spannend.
Definitiv.
Unsere heutige Folge wird im Prinzip nahtlos an die Fourth Wing-Folge anschließen.
Genau, also kriegt ihr heute quasi einen Iron Flame Recap von uns. Das heißt, wir befassen uns mit allen möglichen Themen und Geschehnissen im Laufe des Buches und der Geschichte und unterhalten uns über verschiedene Charaktere, über neue, geliebte und gehasste Charaktere. Und
alte, gehasste Charaktere, die jetzt noch schlimmer werden.
Ja, genau. Das heißt, wir durchleben einfach auch nochmal für euch zum Hören alle Traumata, die uns Iron Flame beschert hat. Viel Spaß.
Ja, das ist wirklich... Wie gesagt, es geht nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch mit dem Buch nahtlos weiter. Iron Flame startet da, wo Fourth Wing aufgehört hat. Violet ist in Arisha erwacht nach ihrer fast tödlichen Venini-Verletzung und muss sich jetzt erstmal dem stellen, dass Brennan wiederlebt, ihr totgeglaubter Bruder. Arisha nicht zerstört wurde.
Yes, sir.
Und einfach so viel von der Führungsetage im Beskai verschwiegen worden ist.
Mhm.
Wie würdest du dich fühlen an Stelle von Violet?
Boah, ich glaube, das ist ganz schwer zu verdauen. Also ich glaube, wenn die am Ende des Tages dann nicht mit einem riesen Traumata rausgeht, weiß ich auch nicht. Quasi verraten und belogen von allen, die ihr wichtig waren und diejenigen, die sie geglaubt hat, sie zu
Ja.
verraten oder zu belügen, sind in Wahrheit diejenigen, die sie eigentlich, denen sie vertrauen kann und die. Und das finde ich so, ich hätte so Kopfchaos, ne?
Ja.
Also,
Dafür
und
auch
dann
doch.
wäre mein Bruder noch da, also mein verstorbener Bruder, ich glaube, ich wäre komplett, ich würde einfach weglaufen. Es wäre für mich so overstimulated, dass ich
Ja.
einfach weglaufen
Also,
würde,
dass sie
glaube ich.
nicht heulend zusammengebrochen ist, Chapeau an Violet.
Ja, wirklich.
Also, ich glaube, ich wäre irgendwie so in der Ecke so gelegen und hätte mir so gedacht, so, nö, ich mag nicht mehr. Nö.
Ja,
I don't
nee.
care, mag ich nicht mehr.
Ja, eigentlich mit einem meiner, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt auf das Aufwachen folgt, so genau habe ich es nicht mehr im Kopf drin, aber da, wo sie ja dann wieder nach Biscayas fliegen, das ist ja eigentlich kurz danach, ne?
Weil sie müssen, werden ja dann von diesem Revolutionsrat ja dann so auf die, nee, nicht auf die Probe gestellt, halt so, ja, es ist gefährlich, wenn ihr hier seid, geht ihr lieber wieder zurück und dann entscheiden sie ja in der Gruppe mit Imogen und
Ja.
Bodhi Garrick, dass sie ja dann doch wieder zurückgehen. Und dann fliegen sie ja dann nach, ah, ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst.
Ich liebe, das ist meine absolute Lieblingsszene aus Iron Flame.
Ich glaube, ich weiß, ja doch, wenn sie dann wieder zurückkommen
Bei
und
der
dann,
Aufstellung, bei der Abschlussaufstellung.
ja. Also,
Großartig.
Kontext, sie fliegen ja dann aus Arisha wieder zurück nach Beskyde und eigentlich sind Violet oder beziehungsweise alle, die an den Wargames teilgenommen haben, tot geglaubt, vor allem von Violets Mutter. Und die Überraschung war halt dann dementsprechend groß, als sie ja dann wieder aufgetaucht sind und dann eben nicht tot waren.
Hoch.
Hups, und dann Dane ja den Move wieder machen wollte, so von wegen so, touch mich, ich will dich antatschen. Und dann ja, ich weiß nicht mehr, was er genau sagt. Nee, also, nee, Violet sagt, also vor versammelter Mannschaft, ja, so, fass mich nicht an. Und dann ja, Zayden so, dann sagt so ganz sassy so, ja, ich glaube, sie hat ihren Standpunkt klar gemacht, dass sie nicht von dir berührt werden möchte. Oh, so gut.
Ich finde, mein aller Lieblingsmoment war einfach der, als Zayden in diese Veranstaltung reingeplatzt ist.
Ja, so,
Als sie gerade
Surprise!
ihre Todeszeitpunkt oder
Ja.
Todesnamen auf der Liste vorgelesen haben und
Ja.
auf einmal.
Also, man muss sich ja mal da so reinversetzen, du hast da sowas Traumatisches überlebt, du hast diese Schlacht überlebt. Und klar, kann man sich dann so irgendwie so denken, dass sie so dann so sind, so, ja, okay, die halten uns jetzt für tot und hier und da, weil es hat ja auch keiner danach gefragt. Es war ja halt einfach nur so, vor allem dann halt auch dieses, dass er dann rausgekommen ist, wo er dann Violets Mutter, Danes Vater so konfrontiert, so, wieso war der Stützpunkt überhaupt unbemannt? Das hätte gar nicht
Ja,
sein dürfen.
ja.
Und hier und da, und ihr dann ihn sozusagen ja degradiert, glaube ich sogar. Also der
Ja.
wird ja, also er ist ja dann nicht mehr in
Das Ding ist ja, aber davor passiert ja, dass Tern doch die Erinnerungen teilt. Ich dachte,
Nee.
halt nur bestimmte Dinge auslässt.
Ah, macht er das?
Wait a minute. Ah.
Das war doch bloß mit Amber im ersten
Ich
Teil.
dachte, das hat er nochmal gemacht.
Echt?
Wait, hab ich
Wir
ja
schauen
da.
nach. Wir haben das Buch ja da.
So.
Jetzt müsste ja so, keine Ahnung, Kapitel 5 oder so sein.
Das ist so schön.
Nee, das kommt viel, viel später. Die sind voll lange in Arisha.
Vielleicht sind sie mir doch ähnlicher, als ich es ihnen zugetraut habe. Mom. Podium. Colonel Atis. Ich bin hier ähnlich. Damit kommt ihr nicht durch. Lügen schreit Atis auf gar keinen Fall. Kann ein Greifschwarm zu hell. Erfahrene Drachen töten unmöglich. Mein Magen sagt mir, Kniekehlen. Zeigen Sie mir, was geschehen ist, Kadenas. Selektive Wahrheiten. Wait a minute. Selektive Wahrheiten reißt sich zusammen.
Ich bin der Meinung, er hat es nicht gemacht.
Ach stimmt, weil er hat ja das Schreiben noch in der Hand gehabt,
Genau.
ne?
Und dann konnte man ja anhand der Schrift erkennen, dass das ja dann
Ja.
Athos war. Und woraufhin ja dann ihre Mutter irgendwie sagt, so, ja, ich erwarte sie irgendwie in meinem Büro und wird dann degradiert.
Ja. Ha. Ihr lebt, wir hatten gehört. Dane streckt die Hände nach mir aus und ich zucke zurück. Fass mich an und ich schwöre bei den Göttern, ich hacke dir deine verdammten Hände ab und dann kann sich der Quadrant sich bei der nächsten Herausforderung vorknöpfen. Dane Aethos.
Gegessen.
You go, girl. Ich
Preach.
lasse es mal gleich hier, ne? Alright. Ich kann mich echt noch erinnern, als ich fertig war mit den Büchern, habe ich sie einfach umarmt. Ich musste sie.
Echt?
Ja, weil.
Für mich war es emotional damage.
Ja, aber das war so ein.
Hast du dran gerochen?
Ich liebe den Geruch von Büchern. Riechst du Bücher nicht gerne?
Doch, aber es war gerade nur so ein bisschen random so.
Warte mal, hattest du an einem schwarzen Buch gerochen?
Nee.
Das riecht wie eine Chemiebombe.
Echt? Kann ich mir vorstellen.
Oh, ja.
Wir sind zurück aus Orisha. Und Zayden hat natürlich dann seine 3-jährige Ausbildung in Beskalf abgeschlossen.
Offiziell,
und
ja.
Violet ist jetzt im 2. Jahr. Was bedeutet das? Die Zeit für Zayden in Beskalf so ein bisschen gezählt ist.
Ja, und die ist vorbei.
Und dadurch, dass ja jeder gedacht hat, dass er tot ist, oder die anderen auch tot sind, wie Bodhi oder so, haben die, hat das Führungskader oder diejenigen, wo dafür verantwortlich sind, wer wo dann danach hingeht, sich, ich sage es mal galopp, sich Stellen aus dem Arsch gezogen.
Ja. Yep.
Und Zayden wird dann nach Samara geschickt.
Mhm.
Und Violet ist dann im Prinzip so damit alleine mit dieser Situation, was halt dann sie erlebt hat. Weil, also die Einzige, wo ja dann noch so bei ihr sind ja Quinn und Imogen.
Bodhi?
Und Bodhi.
Garrick
geht ja mit Zayden mit.
Ja.
Bodhi ist ja noch damit dabei.
Ja.
Aber sie kann halt es einem Riddock nicht erzählen, sie kann es einem Sawyer nicht erzählen, sie kann es einem Ree nicht erzählen. Und das zeigt sich halt noch im Verlauf des Buches, dass halt die Beziehung zwischen Ree und Violet halt so ein bisschen darunter leidet, dass halt Violet nicht mit der Sprache so rausrückt.
Ja, weil sich alles so gefühlt irgendwie so auf einem Lügenkonstrukt von Violet aufbaut, nur um sich und vor allem ihre Freunde zu schützen, was die Sache viel komplizierter macht. Mhm.
Alles ein bisschen sehr tricky.
Ja. Vor allem dürfen sich die Drachen ja, wie eigentlich gedacht, statt alle 3 Tage nur jede Woche einmal sehen.
Ja.
Und das heißt, Violet kriegt alle 2 Wochen frei sozusagen, um nach Samara zu fliegen.
Mhm. Und in der anderen Woche fliegt eben Zayden dann nach Beskalf zu ihr.
Genau. Genau, die haben natürlich auch alle Hände voll zu tun. Natürlich geht für Violet der normale College-Dress auch wieder los mit Unterricht. Die neuen Rekruten kommen, die neuen nicht Rookies.
Doch,
vor Kadetten sind sie Rookies? Nee, sind Rookies nach den Kadetten. Zuerst Kadett und dann Rookies.
Das hatten wir schon in der letzten Folge. Wir haben sie dann einfach stur Rookies genannt.
Ich glaube, das ist ja jetzt auch, dürfen Violet und ihre Freunde und auch ihre Begleiter, wie jetzt Imogen und so weiter, dürfen natürlich die neuen Rekruten am Einberufungstag wieder begleiten. Und das heißt, Violet wird am Viadukt stationiert. Und zwar darf sie die Namen aufzählen, oder? Aufschreiben.
Ja, sie steht halt mit dabei, weil Ree und, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, die nehmen dann das auf, also am Startpunkt, bevor sie halt über den Viadukt gehen. Und Violet hat halt sich so vorgenommen, sie über das Jahr den Namen der Rookies sich nicht zu merken, weil es halt für sie so traumatisch war, ihre Freunde halt sterben zu sehen.
Jedoch gibt es 2 sehr signifikante Begegnungen für Violet. Und zwar trifft sie zum einen auf Sloane Murray.
Die kleine Schwester von Lia Murray. Wer erinnert sich?
Einmal bitte heulen.
Eine kurze Schweigeminute für Liam.
Genau. Und dieses erste Treffen läuft tatsächlich alles andere als gedacht, weil Liam, beziehungsweise Violet hat Liam ja versprochen, dass sie sich gut um seine Schwester kümmern wird und sie durch den Quadranten quasi durchkriegt.
Ja.
Und wie sie anders erwartet hat, ist Sloane ihr tatsächlich gar nicht so nett gegenüber eingestellt.
Total zickig, total negativ und abwertend vor allem, weil halt Sloane im Prinzip Violet die Schuld am Tod ihres Bruders gibt.
Genau.
Einerseits verständlich, weil ja er ihr Beschützer war und auch wenn sich zwischen Violet und Liam eine Freundschaft über die Jahre entwickelt hat oder über die Zeit entwickelt hat, wo sie miteinander verbracht haben, war sie halt trotzdem so vorrangig, also zu Anfang an halt sein Projekt, ne? Also so sein, er muss jetzt auf sie aufpassen, weil
er war ja quasi ihr Bodyguard.
Genau, der Bodyguard.
Ne? Ja, und beim Versuch, sie zu beschützen und so weiter.
Leider Gottes dahingeschieden.
Yes. Und wie gesagt, Sloane macht Violet dafür jetzt natürlich auch verantwortlich. Und ja, Violet ist davon natürlich erstmal super überrumpelt und versteht die Welt nicht mehr, weil sie ihr eigentlich zuerst helfen möchte und ganz leise noch ein paar Tipps geben möchte, wie sie den Viadukt überlebt.
Was Sloane tatsächlich auch so halb annimmt, weil sie lässt sich ja zumindest sagen, dass sie sich die Haare zusammenbinden soll.
Ja.
Aber ansonsten ist es halt immer so, Nee, ich rede nicht mit dir, du bist schuld am Tod meines Bruders, also
ja.
Total Abwehrhaltung.
Und des Weiteren trifft noch eine sehr, sehr interessante Person, mit der ich eigentlich auch nicht wirklich gerechnet hatte.
Nee,
ich die auch war nicht. Eine super neue Person für mich.
Ja.
Und wir wissen ja, dass es einen König gibt, und zwar King Tory. Und dieser hat zwei Söhne. Drei Söhne. Dieser hat drei Söhne.
Einer ist tot, aber jetzt sind nur noch zwei Söhne.
Da waren es nur noch zwei. Und überraschenderweise steht auf einmal einer von ihnen unter falschem Namen vor ihr.
Mhm.
Und zwar Arik
Greycastle.
Arik Greycastle.
Genau. Und aber nicht nur Sloan und Arik sind zwei neue Charaktere, die wir kennenlernen durften. Wir dürfen nämlich auch einen neuen General kennenlernen.
Oh.
Varys. Ich weiß seinen Vornamen leider gerade nicht, aber ganz komisch, Varys. Google. Burton Varys. Wir lernen auch Burton Varys kennen, der im Prinzip so den Platz von Danes Vater einnimmt, so ein bisschen. Er macht halt im Laufe der Zeit Violet das Leben sehr, sehr schwer. Dadurch, wie die Inka ja schon gesagt hat, Violet und Zayden sehen sich nur alle 7 Tage. Und immer wenn Violet sich einem Befehl verweigert an Dana, die im traumlosen Schlaf ist, nicht zum Flugtraining erscheint.
Wobei Varys ja eigentlich alles über Dana wissen
richtig,
möchte.
Richtig, er will alles über sie wissen. Und sobald ihm irgendwas gegen den Strich geht, Befehlsverweigerung oder er lässt auch Violets Sachen kontrollieren, also Taschen ausleeren, bevor sie immer nach Samara fliegt. Und einmal geht es auch so weit, dass er sie bestraft. Also sie hat sich wieder seinem, in Anführungsstrichen, Befehl verweigert und Andana zum Flugmanöver mitgebracht und hat sie dann fast zum Ausbrennen gebracht, da er sie wieder und wieder und wieder Blitze beschwören hat lassen.
Hm. Was ein netter Mann.
Ach, der ist so sympathisch. So ja. Ohne Unterton, der ist so nett.
Mhm. Richtige Green Flag.
Oh ja, mit dem würde ich mich am liebsten zum Kaffee einladen am Sonntag.
Ja. Mhm. Des Weiteren verfolgt uns natürlich auch die Beziehung zwischen, was heißt Beziehung? Die Freundschaft zwischen Violet und Dane weiter.
Der Umstand zwischen Violet und Dane.
Der Umstand zwischen Violet und Dane. Und zwar ist es so, dass Dane verzweifelt versucht, irgendwie wieder einen Draht zu Violet aufzubauen. Und Violet ignoriert ihn eiskalt.
Nee,
was ich auch richtig finde.
Verstehe gar nicht, wieso.
Ja.
Der ist doch so nett.
Definitiv, nein.
Definitiv.
Nee, aber wie gesagt, Dane wirkt schon fast wie so ein Hund.
Wie so ein kleiner Junge, dem du sein Lieblingsspielzeug weggenommen hast.
Ja. Auf jeden Fall möchte er um alles in der Welt wissen, was er falsch gemacht hat. Und
was ist denn passiert?
Ja, der versteht sich.
Ja.
Wow. Tell me why.
Ain't nothing but a heartache. Also, ich weiß nicht, Dane war im ersten Teil mir schon sehr unsympathisch. Dane ist im zweiten Teil mir noch unsympathischer geworden.
Da habe ich dann auch mal gecheckt.
Im zweiten Teil hat Inka es dann auch mal gecheckt, was ich schon im ersten Teil gewusst habe, dass Dane keine Green Flag ist.
Erst, ich gebe so ungern Charaktere auf. Ich habe immer noch so Hoffnung, dass jetzt zwar nicht, dass das was zwischen Dane und Violet wird, aber dass er halt vielleicht doch nicht ganz der Bad Guy ist, den wir alle dachten. Er fängt sich ja wieder halbwegs, aber ist das.
Ja. Lass mal so stehen, ne?
Um weitere Beziehungsproblematiken anzusprechen, zwar sehen sich Violet und Zayden semi-regelmäßig, weil Zayden auch öfter, wenn Violet in Samara ist, Patrouille fliegen muss und eben auf Dienst ist und sie nicht sehen kann und so weiter und so fort. Und es entwickeln sich halt wirkliche Kommunikationsprobleme.
Übel.
Und sie streiten sich eigentlich leider permanent.
Ja.
Und das ist natürlich auch schwierig, so eine Situation zu klären. Zum einen wegen der räumlichen und
im Prinzip der räumlichen Distanz über den Kontinent verstreut.
Ja, genau. Und zum anderen kriegen es die beiden auch einfach nicht geschissen, miteinander richtig zu reden.
Nein.
Also es ist ein...
Ja. Es ist halt so, Violet fühlt sich halt nach wie vor von Zayden hintergangen, dadurch, dass er ihr ja so viel verschwiegen hat wegen Arisha und Bastergeier.
Und sie vertraut ihm nicht und.
Richtig, aber er ist halt dann auch nicht so auf der Schiene, okay, wir setzen uns jetzt hin, we talk about it. Ich erzähle dir jetzt alles, was du wissen musst, um auf dem Stand der Dinge zu sein und irgendwie meine Entscheidungen zu verstehen. So, nee, es ist halt so, stell die richtigen Fragen und ich erzähle dir alles.
Es ist halt so Geheimniskrämerei, wo ich mir dachte, ja, mach halt einfach das Maul auf.
Das war halt so ein bisschen so ein Toxic Trait, wo ich mir dachte, so, boah, ey, Junge, sag's doch einfach.
Ja, also wie gesagt, und es ist auch so eine Problematik, die zieht sich meiner Meinung nach durchs komplette Buch.
Bis
Und
Kapitel, ich habe es aufgeschrieben tatsächlich, weil das war so ein Knackpunkt, wo ich mir dachte, so, ja, warte, Kapitel 58. Also, das ist fast das ganze Buch zieht sich das so durch.
Ja, aber sind wir mal froh, dass außer dieser Kommunikationsjob auch noch andere Dinge in Best Guy passieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir später in unserer Kritikrunde definitiv mit aufnehmen können.
Weil, wie Inka schon gesagt hat, die beiden haben halt nicht nur ein räumliches Problem, sondern auch wenn sie dann, wenn Zayden dann mal in Besqive ist, kommt es nämlich mal vor, dass eben die beiden nicht miteinander sprechen können, weil sie zum Beispiel zum UK müssen. Das ist nämlich der Überlebenskurs, wo die Reiterkadetten mit den Infanteriekadetten im Wald ausgesetzt werden und einen ominösen Trank trinken müssen, der später noch wichtig wird. Und dann die Verbindung zu ihren Drachen gekappt wird und im Prinzip gucken müssen, ob sie ohne ihre Drachen und mit der Infanterie harmonieren können oder auch mal mit einer anderen Staffel, um sie so ein bisschen auf das reale Kriegsgeschehen halt vorzubereiten. Inka, wie hat das geklappt?
Sagen wir mal, semi-gut. Zuerst würde ich gerne klären, was es mit diesem ominösen Trank noch auf sich hat. Und zwar hat es nämlich zum einen zur Folge, dass alle, die diesen Trank trinken, ihre Verbindung zu ihrem Drachen verlieren.
Ich fand halt diesen Moment so, wait, warte, ich kann Ternich erreichen, ne? Oder so selten oder.
Ja, also hier komplett erstmal abgeschottet von allem, was dich irgendwie da rausholen könnte aus der Scheiße. Über diesen Trank müssen wir später definitiv noch sprechen, weil da habe ich eine Theorie dazu gehört.
Okay.
Wie viele überleben denn diese UK eigentlich nicht? Das waren doch eigentlich hauptsächlich Infanterie, oder?
Also bei diesem
Die.
ÜK war ja auch eine Schriftgelehrte dabei,
Ja.
die das Ganze aufgenommen hat. Und die zwei oder das Team aus Violet Staffel und der anderen Staffel, die waren die schlechtesten ja auch, weil ich glaube, einer ist gestorben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, einer ist gestorben. Weil sie treffen nämlich während dieses UKs auf einen
Auf
Drachen,
den orangenen
auf
Drachen,
einen
oder nicht?
Orangendrachen.
I'm not sure.
Ich glaube, das war ein Orangendrache. Ja, doch.
Und mitten allein im Wald, oder?
Es war nämlich Jack Barlows Drache, glaube ich sogar. Also, ich würde jetzt, ich weiß nicht, das ist so ein Wild Guess, aber ich glaube, das war Jack Barlows Drache, weil die so, oh Scheiße, der, ne, weil, oh, der will mich ja umbringen. Weiß ich nicht, kann gut möglich sein, dass es Jack Barlows Drache war. Weil du eben sagtest,
Oh.
mit Orangendrache, Drache, vielleicht war es sogar er.
Oh.
Ich weiß nicht, die Stelle habe ich schon vor Wochen gehört im Hörbuch. Kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Aber auf jeden Fall treffen sie auf einen
Drachen.
Drachen und ein Infanterie-Kadett stirbt dabei.
Yes. Weil er Schiss hat. Nämlich geht das Thema UKs nämlich noch weiter. Und zwar nicht nur, dass sie tolle kleine Ausflüge in den Wald machen, sondern werden sie und ihre Staffel, beziehungsweise waren es ausgewählte Personen, ich
Ihre
weiß gar nicht
Staffel.
mehr, ihre Staffel, in eine Folterkammer eingesperrt. Und jeder muss sich ein Geheimnis überlegen, was da der Gruppe teilt. Und dann wird nach und nach versucht, diese Geheimnisse aus den Juniors rauszufoltern. Was ein Spaß.
Das ist meine Wochenendbeschäftigung. Könnte mir nichts Besseres gerade vorstellen.
Witzigerweise kriegen sie davor natürlich auch noch reichlich zu essen und zu trinken, stellen dabei aber auch noch fest, dass das Trinken irgendwie faden Beigeschmack. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es jeder trinkt oder ob es Violet lässt. Sie besinnen sich eines Besseren und trinken nichts von dem, was definitiv zu ihrem Vorteil sein wird. Und
Weil sie dann nämlich ja noch Verbindung zu ihren Drachen haben.
genau, das heißt, dieses Gesöff oder das Essen, ich weiß nicht ganz genau.
Naja, dieses Trinken macht sie ja sehr durstig. Oder
Das
beziehungsweise
Essen.
dieses Essen, diese Brötchen, was sie da kriegen, macht sie ja ziemlich durstig. Und dann
Ja.
hätten sie ja diesen Trank trinken sollen, damit sie eben die Verbindung zu ihren Drachen kappen. Aber dann sind sie ja so klug und machen es nicht.
Ja, genau. Stellt sich heraus, dass das dasselbe Surface wie bei der Wald-UK. Auf jeden Fall, wie gesagt, wird dann versucht, dieses Geheimnis aus den Kadetten rauszufoltern.
Wo sich ja dann Violet auch den anderen das erste Mal so teilweise ja öffnet. Also nicht ganz, aber so teilweise so mit, ich glaube, was sagt sie? Ja, ich glaube, der Führungskader verheimlicht uns. Ich weiß aber nicht mehr, was genau.
Ja, auf jeden Fall merkt man, dass Violet langsam an dem Thema bricht. Und es ist natürlich auch zunehmend schwerer mit anzusehen, wie sie ihren Freunden was vormachen möchte, muss, aber nicht so richtig kann. Und es fällt ihr ganz, ganz arg schwer. Genau, wie zu erwarten, schaffen es alle dann tatsächlich raus, mit Hilfe ihrer Siegelkräfte.
Mhm. Und danach, ja, passiert etwas, was so ein bisschen Violet aus der Bahn wirft. Sie sitzen nämlich in Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Nee, Gefechtskunde war es.
Ja, es ist Gefechtskunde.
Mir ist es wieder eingefallen.
Aber ich bin Verteidigung gegen die dunklen Künste auch schon. Sie sitzen in Gefechtskunde. Professor De Vera verkündet, dass es einen Angriff auf Samara gab, wo ja Zayden stationiert ist. Auch wenn Violet sehr gut gelernt hat, die Gefühle von Tern abzuschirmen. Ist es in dem Moment jetzt nicht so gut gewesen oder konnte sie das in dem Moment nicht so gut, weil Tern ja fast schon ausrastet und er und Violet dann nach Samara fliegen und dann sie war halt so wirklich Hals über Kopf. Sie ist aus diesem Hörsaal ja dann rausgestürmt und Bodhi ist noch so hinterher so, hey, hier, nimm meine Flugjacke, so ganz süß, ne, so du hast keinen Abstecher in deiner Kammer gemacht, du hast nichts mitgenommen, du gehst so, wie du jetzt aus dem Hörsaal so raus bist, rennst du dann dahin und sie fliegt dorthin und macht sich Sorgen um ihn und Tern macht sich Sorgen um sie, Gail. Und dann, als sie dann in Samara ankommt, lernt sie dann erstmal so, hey, Myra ist ja auch auf dem Stützpunkt und oh Gott, Gott sei Dank, es geht ihr gut, sie ist unverletzt.
Ja.
Und dann trifft sie auf Zayden und er sagt einfach nur, wessen Flugjacke ist das? Und dann kommt eine der, ja, sehr guten Szenen in dem Buch, nämlich nachdem Zayden ja sie dann fragt, so wessen Flugjacke ist es, wirft dann Violet ihm so in den Kopf, ja, das Einzige, was woran du jetzt denken kannst, ist so, wessen Flugjacke trage ich wohl, ich bin gerade so aus Beskyle, hab meine Befehle verweigert und bin jetzt zu dir geflogen, um zu gucken, ob sie gut geht.
Ja.
Und er ist so, wessen Flugjacke ist das?
Und weil er sagt ja auch nichts.
Ja, eben, er sagt ja auch nichts. Und so, ja, mir geht's so viel. So, ne?
Ja.
Er hat keinen Kratzer, kein gar nichts.
Ich hätte mal über Sigel kommunizieren können.
Richtig,
oder
nee. Ja. Und dann, um ihr Gemüt abzukühlen, weil sie ja sehr
erhitzt
ist, bringt er sie unter die Dusche. Und dann werden die beiden ein bisschen nass. Und Violet fragt sich dann in dem Moment, wieso sie die ganze Zeit, weil, also ihr müsst euch so vorstellen, in der ganzen Zeit bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Angriff von Samara, war das wirklich so ein Ping-Pong-Spiel zwischen denen hin und her. Sie haben nie miteinander wirklich kommuniziert und Violet hat sich in dem Punkt auch verboten, ihn zu berühren, ihn zu küssen, ihn Ding. Und sie haben es halt, wenn sie es gemacht haben, dann nur so für Show, weil, ne? Mhm. Aber in dem Moment hat sie sich so gedacht, so, scheiß drauf.
Ja.
Und die beiden treiben es in der Dusche.
Aber treiben sie es da wirklich?
Ja, oder? Sie treiben es in der Dusche, weil er sie dann noch fragt, möchtest du es hier machen oder wollen wir uns anziehen und in meine Räumlichkeiten gehen?
Aber
wenn
sie dann nicht...
Nein, sie, weil...
Sie treiben es echt?
Ja, sie treiben es in der Dusche.
Ich hatte es nur so als Geplänkel.
Nein.
Und, echt? Mhm. Wie gesagt, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal Iron Flame durchgehört habe. Ich habe es tatsächlich insgesamt viermal, also einmal gelesen, ich glaube dreimal gehört.
Ich habe es zweimal gelesen und jetzt einmal gehört. Also ich bin noch dabei, also ich bin jetzt... Ich glaube, ich habe nur noch 3 Stunden vom Hörbuch. Ja.
Au.
Ja. Ja.
Okay.
Mhm. Das höre ich mir an, wenn ich bereit bin zu weinen.
Ja. Ja, aber...
Was ist denn danach passiert, nachdem Violet wieder zurück nach Beskyle geflogen ist?
Naja, bei den anderen Kadetten geht das Schuljahr ja normal weiter. Und das heißt, die sind jetzt mittlerweile beim Dreschen angekommen. Genau, 1. Oktober im Jahr ist das Dreschen. Und wir konnten jetzt auch in der Zeit davor immer noch ein paar Mal Einblicke bekommen, wie sich zum Beispiel Sloan oder Arik so schlagen während des Jahres. Zum Beispiel beim Sparring, das finde ich ganz, ganz spannend, wie eigentlich in der ersten Sparring-Runde durften ja die Kadetten noch niemanden auffordern. Da wurden ja die Pärchen eigentlich erwähnt.
Stimmt.
Sloan. Alter, was habe ich mit
Sloan? Schwieriger Name.
War Sloan nicht die getötet wurde bei...
Grey's Anatomy hieß eine auch Sloan.
Nee, da bin ich jetzt raus. Ich meine, ist es doch... Neben Liam ist ja noch jemand gestorben. Ich dachte, die hieß Sloan.
Boah, wie hieß... Nee, die hieß, glaube ich, ganz anders.
Ich dachte auch irgendwas mit...
Die hieß, glaube ich, ganz anders.
Nämlich fordert Sloan Violet auf, an ihrem ersten Sparring-Tag, was es ihr zeigen möchte. Sloane ist der felsenfesten Überzeugung, dass sie als frisch gebackene Kadettin im ersten Jahr eine Junior wie Violet, die schon durch ich weiß nicht wie viel Todesfallen entkommen ist, sich rausgekämpft hat, Göttin der Dolche, Blitzbeschwörerin.
Ganz ehrlich, nächstes Mal, wenn ich dieses Buch lese, ich mache einen Counter.
Ja.
Wie oft jemand versucht hat, sie umzubringen und wie viele Menschen gestorben sind.
Ja.
Es würde mich echt interessieren, wie viele Menschen da gestorben sind. Ich glaube, Minimum 1000.
Ja, naja, auf jeden Fall fordert sie sie halt heraus. Und natürlich möchte Violet sie natürlich auch erstmal schonen, weil sie hat ja versprochen, auf sie aufzupassen. Ne? Mhm. Dementsprechend ist sie da auch so ein bisschen im Zwiespalt und weiß nicht, naja, ich kann ja jetzt nicht einfach draufhauen. Ne?
Ja.
Aber Sloane macht es ihr dann halt auch relativ einfach, indem, was passiert denn noch?
Sie kriegt die Fresse poliert.
Ja.
Ja.
Ja, Sloane kriegt die Fresse poliert.
Ja.
Von Violet.
Ja.
Ganz einfach. Standpunkt klar gemacht.
Standpunkt sehr klar und deutlich gemacht. Sie kriegt die Fresse poliert.
Ja.
Und im Prinzip erpresst ja Violet ja Sloane so ein bisschen mit den Briefen von Liam.
Ja.
Liam hat ja Briefe an Sloane geschrieben und eigentlich ist es ja so braucht, dass wenn jemand stirbt, soll man dann alles Hab und Gut von dieser Person hier verbrennen. Und Violet hat ja die Briefe von Liam an seine Schwester aufgehoben und wenn Sloane, die halt auch so ein bisschen schmächtig ist und nicht so gut im Sparring war, sich von Imogen ja trainieren lässt, kriegt sie jedes Mal so einen Brief. Hm. Und je weiter halt Sloane dann auch diese Briefe von ihrem Bruder halt liest, desto mehr taut sie halt auch gegenüber Violet halt auf.
Ja, weil auch sie wenn somit sie, ja auch gleichzeitig mehr über Violet erfährt.
Genau, obwohl sie halt immer noch sagt so, okay, ja, eigentlich mag ich dich nicht, aber wenn mein Bruder dich halt mocht, dann kann ich dich eigentlich auch nicht mögen, ne?
Ja, aber es ist halt trotzdem einfach so eine Spannung zwischen den beiden.
Ja.
Was mir jetzt gerade eben auch noch eingefallen ist zum Thema erste Sparringstunde, dieser Hühne, der doch Violet angegriffen hat.
Oh ja, oder er angreifen wollte.
Angreifen wollte, aber stimmt,
dann
die violetthaarige, ne?
Richtig, dann hat ein, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie hieß.
Nadine?
Stimmt, Nadine. Hat er dann gesagt so, oh ja, ich bin Violet.
Mhm. Und dann, aus Spaß heraus.
Genau, ja. Und dann so knack hat er ihr das Genick gebrochen.
Ja, einfach so.
Und dann hat ja Emmett Terrier ja vorher rumgeschrien, so, oh mein Gott, und hier und da und da. Und dann hat ja Violet ihn angegriffen.
Mhm.
Und dann wurde ihr dabei, glaube ich, die Schulter ausgekugelt. Also sie wurde ja dabei verletzt.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Verletzung. Aber genau. Sie wurde auf jeden Fall, so gut ging es ihr nicht.
So gut ging es ihr danach dann nicht, aber ja.
Was hat er dann nochmal geschrien? Der hat doch irgendeinen bestimmten Satz gesagt.
Ich weiß es leider nicht mehr. Den Satz habe ich leider nicht aufgeschrieben. Ich habe viele Sätze aufgeschrieben, aber den nicht.
Auf jeden Fall etwas sehr stutzig machendes.
Ja.
Soll ich das Buch nochmal holen?
Nee, irgendwas wird er bestimmt schon gesagt haben. Ja. Irgendwas wird er gesagt haben.
Ja, genau. Auf jeden Fall etwas, was Violet sehr, sehr stutzig gemacht hat. Im Sinne von, ist er ein Spion? Ist er...
Ja, sowas, ja. Also irgendwie war es nicht so ganz koscheres, was er da gesagt hat, aber es ist halt nicht gut für ihn halt ausgegangen, sagen wir es mal so.
Ja, also weiterleben durfte er nicht. Und wurde relativ schnell eliminiert.
Mhm. Wer aber komischerweise doch nicht so eliminiert ist, ist, dreimal darfst du raten, blond, blaue Augen.
Jack fucking Barlow.
Jack Barlow hat überlegt, in einer Gefechtskundestunde? Gefechtskundenstunde? In einer
Stunde der Gefechtskunde.
In Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Genau.
Hat Nolan nämlich verkündet, dass Jack Barlow ja von den verschiedenen Toten auferstanden ist.
Ja, beziehungsweise, dass sie ja eine ganze Weile an einem bestimmten Projekt gearbeitet haben.
Richtig.
Weil sich die Schüler, beziehungsweise Kadetten und Juniors und Seniors alle gewundert haben, dass auf den Krankenstationen die so krass überfüllt sind, dass da nichts vorangeht, dass Nolan so krass abgehungert aussieht und so fertig und dass irgendwas nicht stimmt und er irgendwas treibt in irgendeinem Hinterzimmer, keiner weiß, was da los ist und er ist ständig halb ausgebrannt irgendwie, kriegt keine Kräfte mehr zusammen. Ganz strange und dann offenbart sich, warum?
Weil er seine ganze Heilmacherfähigkeiten in Jack gesteckt hat, damit der nicht abkratzt.
Ja.
Und dann kommt es zu einer Szene beim Dreschen, die, glaube ich, niemand erwartet hätte.
Ja.
Violet soll nämlich auf einen Turm das Dreschen sozusagen, das Dreschen, den, doch ja, das war, nein,
Das
das
war
war,
doch nicht am Dreschen.
nein, das war nicht am Dreschen, ich habe Dreschen geschrieben, bin ich doof,
Ja.
beim,
Ich sollte sie doch die Sachen verbrennen. War das von Nadine? Sie sollte doch hoch zum Turm, um die Sachen zu
ich glaube
verbrennen.
eher gerade, das war der Einberufungstag noch.
War das noch? Nee.
Doch, weil sie nach dem Einberufungstag so neben der Kappen ist und dann da hochgeht auf diesen Turm und dann ja angegriffen wird von diesen drei Vollidioten und dann ist ja da noch, weiß nicht mehr, dessen Namen und diese Infanteristen und die greifen ja die an und dann stirbt ja der Typ oder sie.
Ja.
Und dann wird ja Violet irgendwie so Ding und dann sagt ja Terrence so, ja, ich komme gleich, bin gleich bei dir, aber dann hängt sie ja da so irgendwie an diesem Turm und so kurz vorm Abstürzen. Und dann kommt ja Jack und rettet sie.
Ja.
Wo sich ja jeder dachte, so, warum rettet jetzt Jack Barlow Violet? Und dann verkrümelt er sich ja dann wieder so, Schätze, jetzt hast du, habe ich einen bei dir gut so mäßig.
Ja.
Und dann kommt ja, glaube ich, boah, Riddick oder Sawyer und sagt so, oh, geht's dir gut? Was ist passiert? Und dann so, ja, Jack Barlow hat mich gerade gerettet. Und so, what the fuck? Ne? Also, ich glaube, das war noch am Einberufungstag und nicht beim Dreschen.
Echt?
Ich
Ich
dachte,
kann.
es wäre beim Dreschen, also entweder war es Dreschen oder Einberufungstag, aber ich
Google es
glaube
kurz.
eher, es war der Einberufungstag, weil, nee, es muss der Einberufungstag gewesen sein. Und weißt du warum? Nee, keine Ahnung. Oder doch, doch, weil weil Rhee ja mit einer zweiten Person ja die Namen aufgenommen hat und dann hat sie doch gesagt, so, ja, ich muss meinen Posten da und da beziehen. Oder war das das Dreschen? Boah, ich bringe jetzt gerade voll was durcheinander. So wie dazu.
Ja, auf jeden Fall. Oh, wunderbar. Violet wurde gerettet.
Und niemand hätte es gedacht.
Yes.
Aber Violet ist ja auch so jemand, die nicht nur sich retten möchte, sie möchte auch nur noch andere retten. Deswegen möchte sie den Schutzzauber in Arisha ja errichten
Ja.
und tut damit alles, was bei ihr in der Macht steht und verheimlicht es so ein bisschen ja von Zayden, dass sie ja nach einem Weg sucht, den Schutzzauber zu errichten und findet ja dann heraus, dass unter Beskyve in der Bibliothek Bücher liegen, die nur sie zusammen mit Arik dann holen kann, weil er ja der Erbe von Tekaris ist. Und dann kriegt es halt Zayden doch ein bisschen spitz. Was sie da so treibt, ist am Anfang noch amused, aber dann sagt er so, ja, wenn du das schon machst, dann helfe ich dir. Und dann brechen sie ja zusammen mit der ganzen Staffel ein, weil dann weiht sie ja dann auch so langsam auch Rhee, Riddick und Sawyer in das Ganze ein, die dann auch so ein bisschen nachvollziehen können, warum Violet so ist, wie sie ist.
Man muss auch dazu gestehen, also man muss dazu sagen, dass die Gefahr der Venini-Angriffe ja auch immer präsenter und immer
Ja.
größer werden. Das heißt, es geht ja nicht nur das College-Geschehen weiter, sondern drumherum planen werden ja immer mehr Gefahren quasi laut.
Ja, und Violet will das halt nicht so auf sich sitzen lassen, vor allem weil halt ihre Mutter oder halt die ganzen Generäle halt das ja alles verschweigen. Und die Truppe schafft es dann auch, dieses Buch zu klauen aus dem Archiv, zusammen mit Chisinya. Violet bittet dann im Prinzip so, Zayden, bring das Buch, also sie haben zwei Bücher gestohlen, ein Buch behält sie.
Ja.
Das zweite Buch gibt sie Zayden, der dann vorzeitig aus Beskyve nach Arisha zurückreist, um es Brennan zu geben, weil der das nämlich übersetzen kann. Aber dann passiert was. Wen trifft dann Violet mit diesem verbotenen Buch?
Nolan.
Nolan ist doch eigentlich nett, oder?
Haben wir gedacht. Aber es scheint so, als ob Nolan mit unserem Lieblingscharakter Varish unter einer Decke zu stecken scheint. Ob jetzt freiwillig oder nicht, ist jetzt zwar dahingestellt, nobody knows.
Who knows?
Aber ja, er verrät Violet eiskalt. Er lässt sie vorerst in dem Glauben, dass er ihr helfen möchte,
Ja.
um sie dann wirklich hinterrücks in die Falle tappen zu lassen.
Oh ja.
Und daraufhin kommt mit einer der meiner Meinung nach intensivsten Szenen.
Emotional wie auch, also nicht für uns physischen, aber für die Protagonistin physischen,
Ja, nämlich
wird Violet von Varish gefoltert.
auf jeden Fall.
Wird Violet dann hardcore von Varish gefoltert?
Das heißt, sie kommt alleine in die Folterkammer, die sie ja schon aus der UK kennt, wird dort angekettet an einen Stuhl mit Händen und Füßen, alles gefesselt.
Keine Verbindung zu Tern, genau. Gar nicht.
Nada, nichts. Violet wird aufs Übelste gefoltert, um Informationen aus ihr rauszukriegen.
Wieso sie dieses Buch geklaut hat, weil ja Varys denkt, sie möchte nicht einen neuen Schutzzauber errichten, sondern einen Schutzzauber zerstören.
Genau, das ist die aktuelle Vermutung und Violet wird übel zugerichtet und das nicht nur einmal, sondern nebenan sitzt Nolan und macht sie jedes Mal wieder heil, nur dass sie erneut gefoltert werden kann von Darius. Das zieht sich sehr, sehr lange. Violet bleibt aber sehr stark, verrät nichts Wesentliches. Nee. Und dann hat Violet plötzlich wie eine Art Erscheinung.
Visionen.
Man weiß nicht, ob es Halluzinationen sind, ob es wirklich Visionen sind, ob sie einfach nur so am Rande des Todes klebt, dass sie Sachen sieht oder Dinge, die ihr wichtig sind oder die ihr in dem Fall einfach Hoffnung geben. Und zwar erscheint ihr Liam Mari. Er redet ihr gut zu, er ist für sie da, er ist quasi der Beschützer, den sie kennt, in der quasi schlimmsten Situation, die Violet gerade erfährt.
Und gibt ihr so im Prinzip die Stütze, die sie braucht, um das Ganze überhaupt zu überleben. So diesen, halte durch, ich bin bei dir, ich bin für dich da. Und sie ist halt wirklich in so einer aussichtslosen Situation und glaubt. Und Varys zielt ja komplett darauf ab, dass ja Zayden kommt und sie rettet. Das war ja von Anfang an die Hauptintention, weswegen er ja auch sie bei dem beim zweiten UK-Training ja dann auch irgendwie so hat auflaufen lassen, so, oh nee, wir warten, bis er kommt.
Ja.
Es wird ja auch mehrfach bei der Folterung dann erwähnt, so, wir warten, bis er kommt. Und dann kommt es ja an, nach Tagen zu der Situation, dass ja dann die Generäle antreten müssen, weil plötzlich irgendwer tote Wyvern vom Himmel auf Stützpunkte schmeißt und dann ein riesen Ablenkungsmanöver startet und Zayden dann in einer wahnsinnigen Rettungsaktion reingestürmt kommt. Ich habe was vergessen.
Ich wollte es dir nämlich gerade sagen. Du hast jemanden vergessen.
Ach ja, mein Lieblingscharakter von der ganzen Serie.
Bevor diese ganze Ablenkungsaktion nämlich startet, hat Varys noch was im Petto, weil Violet bisher immer noch nicht redet, hat er doch einfach mal gemeint, hey,
ich bring den Athos auf die Bildfläche.
Yes, weil der ist ja unser Geheimdienst. Vom Dienst.
Ne? Und jetzt, da Violet angekettet ist, kann sie sich nicht dagegen wehren, wenn er sie antatscht.
Genau. Und diesbezüglich passiert es tatsächlich, dass Dane Violet im Gesicht berührt und ihre Erinnerungen sehen kann. Violet probiert aber ganz intensiv und verkrampft eben nur die Erinnerungen zu zeigen, die, ich sag jetzt mal, zeigbar sind, beziehungsweise zwar viel verraten, in der Hoffnung, dass er
vielleicht
sich wendet.
Einsicht zeigt oder sie im Prinzip ein bisschen verstehen kann, wieso sie es nicht sagen konnte.
Genau, aber versucht natürlich so die wesentlichen schlimmen Informationen wie den Verrat und so weiter zu verbergen.
Aber dadurch, dass Violet in diesem schlechten Zustand ist, schafft sie es halt nicht. Sie ist komplett fertig mit der Welt, kann auch ihre Schutzbarriere halt auch nicht irgendwie aufrechthalten, um es zu machen.
Ja.
Deswegen halt dann Dane leider Gottes
eigentlich alles,
weiß, alles sieht und dann eben, wie ich schon gesagt habe, dann dieses Ablenkungsmanöver von Zayden gestartet wird, Wyvern vom Himmel fallen und er dann doch kommt und sie rettet. Und ihr dann dabei hilft, im Prinzip Varys zu töten. Also er richtet ihn ja extremst übel her, zusammen mit Dane. Und Zayden lässt dann auch, also das war auch so ein Move, wo ich mir dachte, so, wie jetzt die beiden zusammen? What the fuck?
Ja.
Ne?
Ich fand es wahrscheinlich auf andere Weise.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, Zayden lässt ja auch Dane so im Prinzip die Wahl, so, okay, du kannst jetzt hier bleiben oder du kommst mit, deine Entscheidung. Der Führungskader hat uns jahrelang belogen, auch dein Vater. Mach was du willst, aber so indirekt so, wenn du nicht mitkommst, töte ich dich.
Ja, ne? Also gezwungen, kann man sagen.
Ein bisschen, ne? Und ich meine, Violets Mutter kommt ja dann auch so, er tritt ja dann auch in Erscheinung und sieht dann erstmal, was Varys mit ihrer Tochter gemacht hat, ist aber halt trotzdem nach wie vor diese Generälin, diese Autoritätsperson.
Hat auch quasi das Gegenmittel gegen diesen
Trank, dass halt die Verbindung zu Tern gekappt wird.
Aber Violet vertraut erstmal niemanden mehr.
Richtig.
Überhaupt.
Genau.
Und dementsprechend fällt es ihr deutlich schwer, ihre Mutter auch, was diesen Trank angeht, zu vertrauen. Und Violets Mutter eröffnet ihr dann trotzdem noch einige Dinge.
Mhm. Also so im Prinzip so ein Versuch der Rechtfertigung, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, warum halt niemand von den Venini und so weiß. Aber dadurch, dass wir ja schon wissen, was wirklich abgeht, wer die Venini sind, und ist es halt so ein magerer Versuch, halt sich recht zu fertigen.
Ja, weil sie ja indirekt Violet auch verraten hat als eigene Mutter.
Richtig, und
das ist bitter.
Das ist nicht nur bitter, das ist halt einfach, das ist nicht, also weiß ich nicht, das macht keine Mutter nicht.
Nö.
Nö, macht man nicht. Mhm. Und im Prinzip werden dann kommt es dann nochmal zu einer Aufstellung, wo ja dann die Drachen so im Prinzip so ein bisschen teilen, was passiert ist, und dann werden dann die Kadetten und die Lehrer, also Professoren, ja zur Wahl gestellt. Entweder ihr kommt mit nach Arisha existiert, oder ihr bleibt hier. Und tatsächlich entscheiden sich ja, ich glaube, die Hälfte aller Reiter und auch sehr viele Professoren dazu, mit nach Arisha zu gehen, und gründen dort so eine Art War College 2.0 in Arisha.
Ja, man muss dazu sagen, dass in dieser Aufstellung Seiden natürlich eine große Rede hält. Mhm. Viele halten ihn wirklich für den größten Spinner, den es überhaupt gibt. Ich muss aber auch sagen, von den Professoren hat es mich natürlich nicht überrascht, dass Professor Dovera mitgeht. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Also im Prinzip geht es jetzt damit weiter, dass sie sich jetzt dann erstmal in Arisha, genau, du liest schon weiter, dass sie sich jetzt in Arisha so ein bisschen mobilisieren und dann auch jetzt auch so ein bisschen War College halt dann aufbauen, ja, und den Unterricht ja so ein bisschen mit zum Laufen bringen. Und es wird halt dann schnell klar, dass der Schutzzauber halt auch in Arisha errichtet werden muss, um vor den Venini halt geschützt zu sein beziehungsweise Waffen halt herzustellen. Und dafür brauchen die Leute in Arisha ein Luminarium. Ja. Und dieses Luminarium bekommen sie halt nur von Tekaris. Und Tekaris ist ein Viscount. Und Tekaris hat halt mit Brandon so ein, ich sag mal so in Anführungsstrichen, so ein Deal. Oder beziehungsweise Tekaris ist ja so einer, der gerne sammelt. Ja. So ein kleiner Messi, der gerne Sachen für sich behält. Und es war so, ist so ein Deal mit Brandon oder so ein Vorschlag gewesen: Wenn du mir deine Schwester bringst oder wenn du mir Violet bringst, also diejenige, wo Blitze beschwören kann, dann gebe ich dir dieses Luminarium. Mhm. Und Zayden ist dann gleich so: Nein, das machen wir nicht, das darfst du nicht. Und hier und da, ich lass dich nicht mehr gehen, vor allem nach der Sache mit der Folterung.
Ja.
Aber Violet denkt sich so: Nö, du hast mir gar nichts zu sagen. Schnappt sich ihre zwei Geschwister und fliegt zu Tekaris. Und Violet dachte, er merkt es nicht.
Ja. Und ich meine, es dauert jetzt auch nicht unbedingt lange, bis er auf einmal auch wieder dasteht.
Nee, und dann sagt er so zu ihr: Du bist nicht da, wo ich dich zurückgelassen habe, Violet.
Schon witzig. Jetzt lernt man auch nochmal einige neue Charaktere kennen. Und man muss dazu sagen, dass als Violet noch in Biscayas war, hat sie ein Gespräch mitbekommen zwischen Bodhi und wer war es noch?
Garrick.
Echt, Garrick?
Glaube.
Möglich. Auf jeden Fall hat sich Bodhi, naja, was heißt versprochen, er hat sich ein bisschen verplappert Violet gegenüber und hat eine bestimmte Catriona erwähnt. Im Zuge von, wie war denn das formuliert?
Naja, Zayden hat noch nie jemanden so geliebt wie dich, nicht mal Catriona.
Genau. Das hat sie da natürlich schon stutzig gemacht, aber wen wir jetzt kennenlernen dürfen, ist
Catriona.
Und da freuen wir uns alle drüber.
Nicht.
Ich muss dazu gestehen, mir kommt schon fast die Kotze wieder hoch, wenn ich den Namen nur lese.
Ja. Es tut mir auch leid, dass ich ihn schreiben musste. Ja.
Ja.
Aber les mal 1, 2, 3, 4, 5 Punkte weiter, dann wird es wieder besser.
Ja. Ja. Ne? Yes, genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass an diesem Ort wird Violet natürlich herzlichst begrüßt, was sie natürlich, ich sage jetzt mal, das Objekt der Begierde ist. Und es wird ein großes Abendessen veranstaltet. Violet wundert sich natürlich so ein bisschen. Zayden kennt sich hier erstaunlich gut aus. Zayden hat ein eigenes Zimmer?
Wieso hat Zayden ein eigenes Zimmer?
Komisch. Auf jeden Fall trifft sie dann auf die zwei Töchter von Tekaris.
Nichten.
Nichten? Waren es Nichten?
Nichten.
Nichten von Tekaris. Und stellt fest, okay, die eine kennt sie. Das ist die eine Greifenreiterin.
Serena.
Serena. Und, bei dem anderen Namen wird Violet natürlich stutzig, denn dieser lautet Catriona.
Dun, dun, dun.
Es wird ein großes Abendessen veranstaltet, an dem alle kommen sollen. Und es wird sich natürlich schick gemacht mit Abendgarderobe. Und wer hilft Violet beim Ankleiden?
Kenne ich nicht. War so eine No-Name-Erscheinungsperson, so ein NPC, der einfach mal aufgetaucht. Catriona hat ja dann Myra und Violet abgeholt aus ihrem Zimmer.
Stimmt, sowas.
Und hat dann ja dann so gesagt: Oh, du hast ein schwarzes Kleid gewählt. Zayden sagt immer so, er findet diese schwarze Kleidung irgendwie so trist und sie trägt ja so ein, glaube wallendes rotes Kleid. Und dann kommt halt erstmal auch raus, dass Catriona ja die Ex von Zayden ist und die ja auch mal verlobt waren.
Ja, wo ich mir auch schon dachte, what?
Ja, boah, Hilfe.
Alter! Boah, da ist mir so die Kotze hochgekommen.
Ich habe mir einfach nur gedacht, hoffentlich stirbt sie bald. Aber auf jeden Fall kommt es ja dann zu diesem Abendessen und Zayden macht so einen Move und ignoriert alle und kommt gleich auf Violet zu und küsst sie und hüllt sie dann halt so alle so, ja, ich sehe nur dich und es tut mir leid und hier und da.
Man muss auch dazu sagen, dass Violet so ein bisschen überfordert ist, weil in Catrionas Nähe hat sie das Gefühl, dass sie komplett ausrastet gefühlt. Mhm. Also, dass sie so eine Art von Eifersucht, wie sie spürt, sowas hat sie noch nie erlebt und diese Gefühle kochen extrem hoch und sie weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht.
Weil, surprise, surprise, was wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, nicht nur Drachenreiter können Kräfte wirken, sondern auch Greifenreiter. Mhm. Und die liebe Catriona hat nämlich die Fähigkeit, die Gefühle zu manipulieren, beziehungsweise die Gefühle, wo da sind, nur zu verstärken. Das heißt, dadurch, dass Violet ja auf Catriona ja eifersüchtig ist, verstärkt sie halt es dann nur noch. Und es kommt im weiteren Verlauf halt des Öfteren zu der, zu dem Vorfall, Violet zu Cat sagt, halte ich aus meinen Gefühlen oder geh aus meinem Kopf raus.
Mhm. Und Catriona nimmt das natürlich sehr, sehr gerne als Anreiz, um Violet einfach weiter zu sticheln und setzt ihr natürlich alle möglichen Flausen in den Kopf, die normalerweise halt eine reguläre Eifersucht auslösen würden, aber in Violets Fall sie komplett daran gefühlt zugrunde geht. Mhm. Sie schiebt quasi Gedankenkarussell noch und nöcher, kriegt Kopfkino und es fallen Sätze wie
Das kommt später.
Okay. Auf jeden Fall soll während des Abendessen quasi über Violet verhandelt, wie genau dieser Deal denn ausschauen soll, wie rückt Takaris dieses Luminarum raus und alle einigen sich zum Schluss darauf, dass am nächsten Tag in der großen...
gleicher Tag.
Aber das ist ja Abendessen.
Ja, aber das ist der gleiche Tag. Die gehen in diese Abendkleidung raus und dann ist, weil dann fängt es nämlich auch an zu regnen.
Yes. Auf jeden Fall gehen alle nach dem Abendessen in eine große Arena, wie eine Art Amphitheater schon fast. Mhm. Ne? Und dort soll Violet gezielt auf eine Truhe von Zaydens Vater Blitze schießen. Wenn sie dies schafft, ist wohl angeblich der Deal, dass sie dann das Luminarium kriegen.
Blöderweise hat Takaris einen Venini in dieser Truhe gefangen gehalten und wollte natürlich sehen, ob Violet imstande ist, überhaupt den zu töten. Mhm. Es kommt natürlich zu einer riesen Aufruhr. Myra und Violet stehen dann im Prinzip diesen Venini alleine gegenüber Tern. Kommt so schnell wie möglich. Und die drei Sorengel-Geschwister schaffen es dann am Ende, den Venini zu besiegen. Mhm. Und dann setzen sie sich frisch, weil es dann in der Szene auch geregnet hat, frisch angezogen mit Takaris an einen Tisch, um zu verhandeln. Brennan denkt eigentlich nicht lange nach und nimmt so im Prinzip das erste Angebot von Takaris sogar an, als der nämlich sagt so, okay, ich gebe euch das Seminarium, aber dafür nehmt ihr ein paar Greifenreiter mit, damit die an eurem War College 2.0 in Arisha auch ausgebildet werden.
Ja.
Und Brennan, also Violet ist dann so, willst du mich verarschen, Brennan? Aber Brennan sagt so, ja, mach mal. Mhm. Dann müssen die Reiter und, also die Drachenreiter und die Flieger, wie die Reiter der Greifen heißen, erstmal miteinander klarkommen. Und was machen sie denn dann?
Dann wird quasi die erste Idee von Brennan sein, alle Reiter und Flieger zu Fuß über einen Berg zu schicken.
Und nicht nur ein Berg, ein Mörderberg.
Ein Mörderberg und oben am Gipfel werden sie quasi dann in Empfang genommen. Das soll zum einen das Teambuilding stärken, Teambildungsmaßnahmen.
Was ist schon so, keine Ahnung, so ein Meeting, wo man sich hinsetzt und über seine Probleme redet? Nein, wir laufen einen Berg hoch.
Einen tödlichen Berg.
Ja.
Mit Gefahren. Einen hohen Berg.
Ich könnte mir nichts besser vorstellen, als mit meiner Todfeindin irgendwo hochzulaufen, wo sie mich runterschubsen kann.
Erstens das und zweitens sind die Viecher von Greifen ja auch noch so, dass sie in höheren Luftregionen abkratzen. Was sind das für Viecher? Sorry.
Ich habe keine Ahnung.
Die fliegen und dann können sie nicht hochfliegen.
Naja, sie kommen irgendwie mit Höhenlagen irgendwie nicht klar, aber dann denke ich mir so,
why?
Warum?
Ja, auf jeden Fall wird das eine ziemlich unangenehme Tour, da die Juniors und die Flieger, beziehungsweise alle Mitglieder des, da halt quasi alle Drachenreiter und Flieger quasi versetzt laufen müssen, heißt ein Drachenreiter, ein Flieger, ein Drachenreiter, ein Flieger oder war es ein Pärchen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also es war halt immer so, dass sie so Pärchen bilden musste, Reiter, Flieger, Greif. Mhm. Und Violet hatte ja Merrin, die beste Freundin von Cat.
Ja.
Rhi hatte Cat, damit die nicht so zusammenkommen. Und dann war sind die halt dann so zusammen da hochgelaufen. Und in dem Zuge hat man halt dann schon so festgestellt auch, dass Violet gut mit Maren klarkommt.
Ja.
Und die haben sich dann auch gut unterhalten. Und Sloane hat dann da auch das erste Mal so zugegeben, so, okay, Violet ist gar nicht so schlecht. So, oh, du bist zwar, aber besser als Catriona.
Ja.
Also, an sich ist es schon so ein bisschen Teambuilding. Also sie kommen sich schon so ein bisschen näher, aber dann dadurch, dass es halt so ein Mörderberg ist, müssen sie dann so ein Spalt-Dings überwinden, also so ein Abgrund-Dings.
Ja.
Und Violet kommt ja dann auf die Idee, so okay, ich glaube, Sawyer hat es, glaube ich, rüber geschafft und hat dann so gesagt, so okay, gib mir mal bitte dein Schwert und rammt das so und die rammen das dann so in den Berg rein, dass sie das irgendwie so wie so ein Schwingen Ding.
Dass sie sich daran quasi herüberschwingen können.
Genau. Und
Tarzan nur in cool.
Tarzan nur in cool. Ja, Tarzan nur in cool. Und so semi-gut schaffen sie es auch. Weil nämlich dann das doch ein bisschen eine rutschige Angelegenheit ist, weil dann eine Fliegerin, also eine Greifenfliegerin, abrutscht.
Luella.
Und dann leider Gottes auch stirbt und Catriona behauptet dann, Violet hätte sie fallen gelassen, weil es nicht nur an Luellas Leben hing, sondern noch von einer Reiterin hing auch noch das Leben ab und die beiden hingen halt so zusammen da und die Reiterin hat es geschafft, aber die Fliegerin halt nicht und deswegen sagt halt Cat so, okay, du hast sie fallen gelassen. Was natürlich die Beziehung zwischen Violet und Cat nicht verbessert hat.
Genau, hat quasi nochmal einen weiteren Keil in die sowieso schon schwierige Beziehung getrieben. Und man muss auch dazu sagen, es waren Fallen, oder?
Waren es nicht Fallen? Ja, so Takeshis Kasse halt wieder so komische Fallen halt. Ich vergleiche alles mit Takeshis Kasse, ehrlich gesagt, da.
Dieser Pfad ist auch mit Fallen bestückt gewesen, weshalb sie nochmal doppelt aufpassen mussten. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn so eine Falle ausgelöst wurde, wurden quasi Bolzen verschossen, oder nicht? Oder Pfeile?
Ja, weil einmal fallen ja auch so Geröll ja ab, aber so Geröll stürzt halt dann auch mal ab.
Ja, genau. Und dummerweise, ich weiß gar nicht mehr durch wen, wird eine dieser Fallen ausgelöst und Riddock verletzt. Der Arme.
Aber er überlebt.
Ja, er überlebt. Das dazu.
Die Spannungen zwischen den Reitern und den Fliegern sind aber durch dieses Hopp, wir laufen einen Berg rauf, jetzt nicht unbedingt besser. Und Brennan sagt so, okay, wir tragen das einmal mit einem Sparring auf, so einmal und fein ist.
Genau, einmal jeder darf einen auffordern, jeder darf einmal aufgefordert werden. Und dreimal dürfen wir raten, wer wen auffordert.
Lass mich raten. Sloane fordert Maren heraus.
Mäp.
Rhi fordert Sawyer heraus.
Mäp.
Cat und Violet?
Oh, was?
Liege ich etwa richtig? Oh mein Gott.
Wer hätte es gedacht? Aber ja. Natürlich, Cat fordert Violet Sorgen heraus auf der Matte. Violet denkt sich natürlich zuerst, okay, gut.
Hätten wir das dann endlich mal aus der Welt.
Was hat sie denn schon für ein Training und so weiter und so fort. Aber sie muss leider relativ schnell einsehen, dass nicht nur sie von Seyden Ryerson trainiert wurde, sondern das gleiche Training auch Cat erfahren hat.
Während des Kampfes fällt Violet dann auch ein, nicht nur Seyden hat mich trainiert, auch Rhi hat mich trainiert und kann das Ruder auch ganz schnell wieder rumreißen.
Genau, aber irgendwann kommt es leider zu dem Punkt, aber man muss dazu sagen, in diesem Kampf sind Siegelkräfte und Kräfte der Flieger strikt verboten. Jedoch scheißt da eine gewisse Person geblickig drauf. Und zwar ist es Cat, die weiterhin versucht, Violets Gefühle zu manipulieren und pflanzt ihr einen Gedanken nach dem nächsten im Kopf. Es fällt die berühmte Aussage von wegen, wie genau hat das nochmal formuliert?
Die Sache mit den Fingern, wenn er die macht, die hat er von mir.
Irgendwie so eine.
Und im Prinzip wird dann Violet so ein bisschen wieder gerettet.
Naja, sie rastet erstmal komplett aus.
Komplett?
Also die ist wie so ein kleiner Wutvulkan, der einmal komplett ausrastet. Und
Terry auf Ecstasy.
Voll. Und ich glaube, wenn man sie gelassen hätte, wäre Cat jetzt einfach tot.
Ja, weil sie nämlich Cat gewürgt hat.
Ja.
Weil sie so in ihrem Kopf war.
So
vor allem Violet schreit ja auch, geh raus aus meinem Kopf.
Genau. Das heißt, sie hat in dem Moment einfach auch gefühlt. Und es ist auch der Moment, in dem sie erneut von unserem Retter gerettet wird, Satan, der Ritter. Mhm. Und zwar kommt er hereingestürmt und zerrt Violet von Cat runter und bringt sie erstmal aus dem Raum raus, bringt sie raus und weg und in einen anderen Saal.
Was ist das wohl für ein Saal? Ist das wohl ein Thronsaal? Oh. Who knows?
Los. Auf jeden Fall.
Ich überlasse das jetzt mal dir, du hast es schon das letzte Mal so schön umschrieben.
Wie habe ich es denn umschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, sie bumsen.
Ja, das tun sie ja nicht unbedingt. Fast.
Umschreib es doch mal, ich bin jetzt gespannt, wie okay. du es darstellst.
Bist du Fan von meiner Umschreibung, wenn es spicy würde?
Ich war total lustig.
Auf jeden Fall, Satan trägt Violet auf eine Art Stuhl. Sie merkt erst später, dass es
ein großer Stuhl.
Ein sehr großer Stuhl ist. Und irgendwann wird ihr bewusst, scheiße, das ist ein Thron, auf dem ich gerade sitze. Aber sie ist immer noch so gefangen in ihren Gefühlen und sie ist so überfordert mit der Situation. Und Satan redet mit Violet und versucht sie irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und beschwichtigt sie und bestärkt sie und zieht sie aus. Nach und nach. Unten zumindest nur. Ich meine, aber nach dem Sparring. Es kommt mir ja jetzt, das ist ja super eklig. Arschwasser, Arschwasser.
Was war sie nicht vor, ich ist ja Arschwasser.
Was macht der? Warum denkt er, ich bin voll? Ich schwitze einfach nur aus dem Arsch wie bekloppt. Gott.
Lustig wär's.
Ja, auf jeden Fall bringt Satan Violet nicht nur durch Reden zur Ruhe.
Zum Schweigen.
Zum Schweigen, sondern auch mit Taten. Und zwar, ich werde es nicht genau Revue passieren. Wer es wissen will, darf es gerne lesen. Wir sind hier kein Spicy-Podcast. Ja, auf jeden Fall beglückt, weil... Nee.
Okay.
Das muss gelegentlich sein.
Der escalated quickly. Wir sind kein Spicy-Podcast. Nee. So, erstmal so.
Warte, wie geht das?
Mach mal bitte nach.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Wie wird es im Buch so schön umschrieben? Er legt Mund an sie an. Wie gesagt, er befriedigt sie äußerst
gut.
Gut. Wir nennen es mal gut. Fantastisch. Mit Mund und was dazugehört. Und droppt dabei einen Satz. Dieser Satz hat sich, glaube ich, in der Booktalk-Bookstagram-Szenerie festgebrannt in gefühlt fast jedem Account und in gefühlt jedem Hirn, das Iron Flame gelesen hat. Nämlich als Aufmunterung, während er sie beglückt, sagt Satan Ryerson zu Violet Sorengale: Mein Haus, mein Stuhl, meine Frau. Denn dieser Stuhl, der ja ein Thron ist, checkte, der gehört Satan Ryan.
Was ihn zum Prinz von Arisha macht.
Yes. She doesn't know that.
She doesn't know that. Und wir wussten es auch nicht, was dann auch
aber
mal...
logisch eigentlich.
Ja.
Aber es hat halt niemand dran gedacht.
Nein. Vor allem, was halt dann noch logisch ist, warum Cat halt so unbedingt mit Satan zusammen sein möchte, weil sie halt einfach nur auf seine Krone scharf ist. Und Violet liebt ihn halt für Satan und Cat, weil er halt eine Prinzessin ist.
Genau. Eine Princess. A pretty princess. A pretty princess. Ja. Na, auf jeden Fall jobbt er das so casually und Violet wird es bewusst und sie möchte natürlich noch weitergehen und natürlich ihn in sich spüren und
okay.
Sie möchte, naja, sie will halt rammeln. Ja. Aber er enthält sich. Er nimmt Abstand von ihr und ich weiß aber gar nicht mehr warum.
Er sagt, ja, heute Abend werde ich dich. Hm? Aber jetzt wollte irgendwie nur so einen Standpunkt im Prinzip klar machen, dass er sie liebt und nicht Cat und dass she's the one, wir sind Endgame und das, ja. Mhm. Er wollte einen Standpunkt verdeutlichen, metaphorisch.
Genau. Nachdem das dann geschehen ist mit dem Standpunkt verdeutlichen, kehrt Violet frisch intim gesäubert zurück in die Sparringhalle.
Ey, komm, jetzt geht hier Arschwasser auf den Stuhl. Oh. Stell dir mal vor, irgendwann so, keine Ahnung, so, wo sind denn diese Flecken?
Ach, hast du da was ausgeschüttet? Ich hoffe mal, er hat keine Geruchszellen.
Stell dir mal vor, jemand hat die Siegelkraft, irgendwas zu riechen.
So wie Ezreal?
Wer?
Ezreal.
Oh nee, das habe ich komplett verdrängt. Oh nee. Ja, das hast du so weiß. Ich hab das Gelbe schon verdrängt.
Das war für mich so prägend.
Für mich war der slipprigend. Einschneidend.
Ja. Nee, das fand ich äußerst weird. Daran habe ich mich erinnert. Genau, auf jeden Fall kehrt Violet dann zurück in die Sparringhalle, wo Catriona noch verweilt. Ich glaube, sie kriegt gerade auch irgendwie eine Standpauke, was das Benutzen ihrer Kraft angeht oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da gerade Phase ist in dem Moment. Aber auf jeden Fall bringt Violet jetzt den Badass-Move schlecht hin.
Mic drop.
Yes, nämlich. Violet ist es natürlich positiv bestärkt von der Aktion mit Salem gerade eben und geht auf Cat zu, guckt sie an, so ein bisschen herablassend und sagt zu ihr, der Trick mit den Fingern, den du erwähnt hast. Dankeschön und geht.
Mm.
Yes.
Sehr schön.
Yes.
Mhm. Neben den ganzen, alle haben sich lieb, alle mögen sich nicht, ist Cat was? Nein, ist Violet.
Alle haben sich lieb, alle mögen sich nicht.
Nicht. Ist Violet auch dabei, herauszufinden, wie sie den Schutzzauber in Arisha, nämlich mit dem Obelisken, errichten kann. Mhm. Und hat dann nach langer, langer Zeit vielen Übersetzungen, die sie dann sogar mit Dane, oh mein Gott, angestellt hat, herausgefunden, dass nämlich der Atem der Sechs und des Einen ausreichen oder halt genügen, oder halt notwendig sind, halt den Schutzzauber zu errichten. Es ist dann auch so, dass sie es nicht sofort Säden und dem Revolutionsrat erzählt, sondern zuerst ihrer Staffel, welche auch die Greife beinhalten.
Mhm.
Und eröffnet halt dann eben allen, dass, wenn sie den Schutzzauber errichten, die Greife nicht mehr kanalisieren können, also keine Kräfte mehr ausüben können. Natürlich war Cat, wer hätte gedacht, nicht gerade amused darüber. Aber im Prinzip entscheiden sie sich dann doch dazu, den Schutzzauber zu errichten. Und es kommt dann dazu, dass Cat mit Sloan und, ja doch, Cat, Sloan, Violet und Andana in eine Höhle gehen.
Ja.
Und dann Solas auftaucht, der Drache von Jack Barlow. Und dann...
Nee, Bate ist der Drache von Jack Barlow.
Ah, Entschuldigung, Solas, der Drache von Varys. Hm. Entschuldigung, auftaucht. Und dann nämlich die beiden angreift und die klitzekleine Andana, jetzt nicht mehr klitzeklein, dann nämlich die beiden verteidigt und da wird dann nämlich auch erstmal klar, welche Siegelkraft Sloane nämlich hat, nämlich ist sie eine Siphonierin. Das heißt, oder beziehungsweise kriegt sie das so ein bisschen mit und oder während dieses Geschehens kriegt sie das halt dann irgendwie so mit und hat halt dann extremst Angst, von der Macht zu zerren als Siphonierin, weil sie kann nämlich Kräfte übertragen.
Ja.
Und dann hat sie halt so Angst und kriegt halt so Panik, so, oh Gott, werde ich jetzt ein Venini? Und sagt so zu Violet so, habe ich rote Augen, werde ich ein Venini? Aber Violet beruhigt sie dann so, nee, du bist eine Siphonierin, das ist alles in Ordnung, du bist keine Venini. Und ne, also besänftigt sie da auch und es scheint halt so ein bisschen, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, der Schutzzauber wirkt, aber ja, es ist nicht alles so tutti, vor allem nicht zwischen Zayn und Violet, ne?
Nee, naja, auf jeden Fall kommt Violet langsam dahinter, dass Zayn ja eigentlich eine zweite Siegelkraft besitzen muss und zwar, weil Sigel ja schon an Zaydens Großvater gebunden war. Und es werden ja in der Regel zwei Siegelkräfte
manifestiert,
wenn dein Drache vorher schon mal jemanden aus deiner Erblinie quasi gebunden hat. Und dann hast du quasi die Möglichkeit, entweder kriegst du eine zweite Siegelkraft oder du bist komplett irre.
Stimmt.
Ja, und bei Zayden hat man bislang eigentlich vermutet, dass er nur eine Siegelkraft hat, diese aber besonders stark ausgeprägt war. Und dementsprechend ist man da eigentlich nicht so auf die Idee gekommen, hey, der Typ könnte eine zweite Siegelkraft haben. Und ja, Violet kommt das Ganze aber mittlerweile ein bisschen komisch vor und denkt sich,
wait a minute, hast du eine zweite Siegelkraft, Zayden?
Genau. Und weil Zayden ja immer von ihr fordert, sie soll die richtigen Fragen stellen, fragt sie ihn, wie lautet deine zweite Siegelkraft? Was ist deine zweite Siegelkraft? Ich sag mal so, Zayden ist schockt, perplex.
Weil sie dann anfängt, die richtigen Fragen zu stellen und halt so nach Ausschlussprinzip geht so, okay, du kannst das und das nicht, okay, dann bist du das schon nicht. Dann machst du das und das nicht, okay, das kannst du nicht. Und dann so kam mir der Gedankenblitz, es ist eine Siegelkraft, von der vielleicht niemand weiß. Vielleicht hast du sowas wie Dane. Bist du ein... Total sehr. Im Prinzip kann Zayden Intentionen lesen, was heißt, er wusste schon bei ihrer ersten Begegnung, dass er Violet vertrauen kann, dass sie sie nicht verpfeifen wird. Und er kann, anders wie Dane, nicht mit Auflegen Erinnerungen sehen, sondern wirklich die Empfindungen. Das heißt, wenn einer sich scheiße fühlt, dann weiß Zayden das. Wenn er weiß, okay, Violet wird morgen vom Baum von der Klippe springen, dann weiß er, okay, Violet wird von der Klippe springen. Also er sieht halt die Intentionen von Menschen. Mhm. Und er fragt sie halt dann so, wie lange dauert das, bis man sich entliebt, weil er halt dann vermutet, dass Violet halt dann nicht mehr ihn liebt und nicht mehr in ihn verliebt ist. Und sie ist halt dann so wirklich so am Hadern, so,
naja, oh Gott. Auf der einen Seite fühlt sie sich halt schon wieder hintergangen, ja, und betrogen, weil ihr natürlich nach und nach klar wird, dass Zayden wohl die ganze Zeit über, seit sie sich kennen, ihre Intentionen gelesen hat.
Aber oder? Nicht nur Violet ist ja sauer, weil auch Tern ist ja sauer, weil Tern wusste es nämlich auch nicht und Zegel ja schon, aber sie hat sie ihm nicht gesagt.
Genau, heißt, es gibt Knatsch auf beider Seiten. Einmal im Team
Mensch und Team Drache.
Ja, genau. Beide haben Beziehungsknatsch. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Violet ist natürlich sehr hin und her gerissen, akzeptiert das Ganze aber irgendwie.
Weil sie ja dann auch, er dann auch zu ihr sagt, weniger als eine Minute hat es gedauert, bis du dich entliebt hast. Aber sie liebt ihn halt trotzdem, aber sie ist halt komplett hin und her gerissen und weiß halt nicht, wie viel diese Liebe halt auch noch aushalten kann. Aber sie kommt halt auch nicht dazu, irgendwie weiter darüber nachzudenken, denn Arisha wird nämlich von 17 Venini-Reiter und dutzenden Weibern angegriffen. Und es ist nämlich auch der Lehrmeister aus Rassen wieder mit dabei.
Ja.
Und ja, irgendwie hat der Schutz aber doch nicht so gut geklappt, ne?
Ja, es stellt sich raus, dass sie halt wohl irgendwas falsch gemacht haben muss.
Falsch übersetzt hat.
Es ist halt quasi nur wie eine Art halber Schutzzauber. Also,
Greifenreiter können halt doch noch irgendwie mindere Magie wirken.
Aber durch diesen Angriff merken sie aber, dass er zumindest vorerst oder in dem Moment die Weibern abhalten kann.
Genau.
Denn dieser Lehrmeister oder dieser Winnie-Nütte, der halt voranreitet, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Lehrmeister direkt war, bleibt halt kurz vor den Klippen stehen, also kurz vorm Schutzzauber und
winkt im Prinzip so gefühlt.
Hi, wieso bist du da? Möchte quasi überprüfen, weil es aber schon irgendwie geahnt hätte, dass da jetzt ein neuer Schutzzauber bestehen würde, schickt da seine Weibern vor. Einer nach dem anderen fliegt in diesen Schutzzauber und fällt tot zu Boden.
Der Lehrmeister ist dann, glaube ich, nicht tot, oder?
Ich meine auch die Weibern.
Achso, ja, Entschuldigung.
Heißt, für den Moment sind sie zumindest erstmal safe. Und die Venini rücken wieder ab.
Aber so safe sind sie ja dann doch nicht. Es kommt dann nämlich in den Aspen Mountains zu einem Treffen mit Melgren und Lilith Sorengale und auch dem Revolutionsrat und Brennan und so sind dabei. Und dort sieht dann Lilith Sorengale Brennan das erste Mal seit mehreren Jahren wieder und ist halt im Prinzip so schock.
Weil sie ja immer noch gedacht hätte, ihr Sohn wäre tot.
Genau. Und es ist halt dann so im Prinzip so das eine, dass Melgren eben sagt, dass die Venini und die Wyvern angreifen werden in Samara zur Sommersonnenwende. Oder Wintersonnenwende? Nee, ist doch Sommersonnenwende was. Und Melgren im Prinzip nach der Hilfe bittet, ob die doch die Greiter aus Arisha doch wieder kommen würden. Ach, wir möchten uns, bitte helft uns. Und Brennan sagt halt so, wir werden das im Revolutionsrat halt diskutieren. Und es kommt halt dann auch so ein bisschen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Sorengale-Kindern und ihrer Mutter.
Ja.
Wo halt dann auch so zum Beispiel Violets Mutter halt dann sagt oder so sagt, hey, euer Schutzzauber funktioniert nicht so. Schnell doch mal die toten Wyvern auf.
Ja.
Und da merken sie halt komischerweise, dass in den Wyvern Steine aus Onyx sind mit Runen.
Ja, das ist nicht so gut.
Es ist halt jetzt so, dass der Fall, dass der Revolutionsrat halt jetzt eben abgestimmt hat und die Sommersonnenwende halt immer näher rückt und immer näher rückt. Es kommt dann halt dann in Gefechtskunde halt wieder dazu, dass Devara und Brennan ja dann so sind, so okay, die Stadtkräfte der Venini verharren seit 3 Tagen auf einem Fleck.
Ja.
Und das ist nämlich, wie Melgren schon gesagt hat, in Samara, aber Violet wittert da was.
Sie denkt nämlich, dass Samara nur ein Ablenkungsmanöver ist und Melgren kann den Ausgang dieser Schlacht nicht sehen, da diese Schlacht wahrscheinlich in Biscarve stattfinden wird.
Weil dort dann nämlich die Gezeichneten sind und wenn viele Gezeichnete auf einem Ort sind, kann den Ausgang nicht sehen.
Genau. Diese Überlegung teilt Violet jetzt natürlich auch Zayden mit und Zayden überlässt Violet die Entscheidung, dieses dem Revolutionsrat vorzulegen, welcher aber natürlich nicht zustimmt. Die glauben der ganzen Geschichte nicht.
Die Staffeln entscheiden sich aber dann über den Revolutionsrat halt dann hinweg trotzdem nach Biscay zu fliegen und Brennan kommt da nicht mit oder beschließt sich halt nicht mitzukommen, weil eben Lilith in Anführungsstrichen fein damit war, alle zu belügen und dann halt auch damit im Prinzip ihre Kinder zu opfern.
Genau, weiterhin glaubt Lilith Violet tatsächlich nicht, dass der Schutzzauber von Skyeth weiterhin intakt ist. Wie gesagt, geht davon aus, dass alles Tutti ist und schickt alle Streitkräfte nach Samara.
Mhm. Bei Skyeth angekommen, konfrontiert dann aber Violet ihre Mutter nämlich und sagt so, nee, das stimmt nicht, das ist alles nur ein Ablenkungsmanöver. Dann sagt halt die Mutter von Violet so, okay, ja gut, dann gehen wir halt mal zum Obelisken und schauen uns den mal an. Mhm. Und was finden sie da?
Einen orangefarbenen Skorpionschwanz mit seinem Reiter. Und dieser ist, sie finden tatsächlich Jack Barlow mit Faith, seinem orangefarbenen
Katze. Mit seiner orangefarbenen Katze.
Mit seinem orangefarbenen Skorpionschwanzdrachen in der Obeliskenkammer. Es kommt zu einer sehr, meiner Meinung nach, auch schweren Szene, also emotional behafteten Szene, weil Jack rammt sein Schwert in Bait und tötet seinen Drachen. Und daraufhin löscht dieses Blut das Feuer vom Obelisken. Dieser kippt und fällt, was nur eins heißen kann.
Der Schutzzauber ist gefallen. Skyeth steht schutzlos gegenüber den Wyvern und Winini. Mhm.
Plötzlich kommt auch ein altbekanntes Gesicht wieder herein.
Marschiert.
Gestolpert, marschiert. Und versucht Jack aufzuhalten, und zwar Nolan. Er möchte ihn quasi wieder heil machen, denn...
Surprise, surprise, Jack Barlow ist ein Genie. Und das Serum, an das Nolan die ganze Zeit gearbeitet hat und auch die Kadetten bei dem UK bekommen haben, was die Verbindung zu ihren Drachen gekappt hat, ist nämlich eigentlich oder mitunter auch ein Versuch, ein Heilmittel, um nämlich Jack vom Venini-Sein zu retten, zu erlösen.
Genau, Jack war quasi das Versuchobjekt, um Venini zu heilen, umzukehren oder ja, was leider nicht funktioniert hat.
Und jetzt passiert im Prinzip das, wo Violet ja dann Angst davor hatte und der große Showdown beginnt. Die Venini ziehen aus Samara ab.
Ja.
Im Prinzip wird jetzt bei Skyeth in Raster eingeteilt und jede Staffel soll jetzt einen Raster im Prinzip bewachen. Wenn die Venini und die Wyvern angreifen und es startet im Prinzip ein sehr, sehr erbitterter Kampf, wo es dann auch überraschenderweise dann doch dazu kommt, dass die verbliebenen Reiter und Flieger aus Arisha doch noch nach Skyeth dann kommen und dann dort auch noch helfen und dann doch noch halt mindere Kräfte wirken können. Mhm. Im Prinzip sehen sie halt keinen anderen Ausweg, diese Schlacht zu gewinnen, als den Schutzzauber wieder zu errichten. Mhm. Und es stellt sich halt dann raus, dass die sechs und die eine, dass die eine unsere liebe kleine Andana ist.
Die ja mittlerweile auch gar nicht mehr so klein ist. Und vor allem, das haben wir vorhin ja, glaube ich, gar nicht erwähnt, mittlerweile schwarze Schuppen hat, die aber immer wieder in einer anderen Farbe schimmern. Mhm. Zudem hat Andana auch einen Skorpionschwanz und es stellt sich eben heraus, dass Andana, das war 650 Jahre?
Ja, 650 Jahre alt ist.
650 Jahre in ihrem Ei darauf gewartet hat, dass Violet Sorengeld geboren wird.
Damit Andana sich an Violet binden kann.
Genau. Und dass dieser Schutzzauber aber wieder aufgerichtet werden kann, muss dieser Obelisk erstmal wieder instand gesetzt werden. Der ist ja kaputt. Und da kommt Violet natürlich auf eine Idee. Und zwar fragt sie einfach Brennan, weil der ist der Heilmacher.
Ja, und dann versucht im Prinzip Brennan mit seiner Heilmacherkraft den Obelisken wieder zusammenzufügen. Aber er ist natürlich dann auch mit seinem, ich sag mal, mit seinem Latein am Ende und schafft das einfach nicht, weil ein Obelisk halt nicht ein Mensch ist oder menschliche Haut ist. Mhm. Und dann kommt ihre Mutter auf so eine Idee.
Mit Sloane zusammen,
was dann schließlich dazu führt, dass der Obelisk wieder zusammen mit dem Schutzzauber errichtet wird.
Sie laden den ja quasi durch die Kräfte auf.
Also
ist ja quasi dadurch, dass sie diese Siegelkraft hat, verstärkt sie ja quasi nochmal die Energie, die in diesen Stein fließt, von Violets Mutter aus. Ja, es kommt zu einer sehr, sehr tragischen Szene, in der sich Violets Mutter tatsächlich aufopfert und sich ausbrennen lässt, um diesen Schutzzauber zu errichten und im Endeffekt dadurch ja die Chance, ihre Kinder zu retten hat.
Aber nicht ausbrennen in dem Sinne, sie wird zum Venini, sondern ausbrennen in dem Sinne, sie gibt ihre komplette Macht ab in diesen Obelisken und errichtet somit wieder den Schutzzauber und rettet damit Skyeth und alle die in diesen Schutzzauber befindlichen Menschen.
Genau. Sobald dieser Schutzzauber wieder aufrecht oder aufgerichtet wurde, können von außen keine weiteren Venini mehr eindringen und angreifen. Die letzten, die jedoch noch verbleiben, die kämpfen natürlich erbittert bis zum Schluss und...
Fallen die nicht sogar tot vom Himmel dann?
Das kann auch sein. Jedoch überlebt ja zum Beispiel die Venini, fallen halt nicht tot vom Himmel, genau, leider die überleben halt, ne? Und mit denen wird dann noch weiter gekämpft. Genau. Wir können zum Glück nicht so viele Verluste verzeichnen. Sawyer wird, glaube ich, sehr schwer verletzt.
Er verliert ein Bein.
Genau, er verliert ein Bein.
Ja, auf jeden Fall geht halt der Kampf dann so weiter, dass dann Violet natürlich den Sieg auch feiern möchte und natürlich dann auch zuerst an Zayden denkt und dann zu Zayden geflogen wird von Tern. Mhm. Und er sich dann erstmal so bedeckt hält, dann erstmal so in die Ferne guckt und eher so verschlossen wirkt.
Mhm. Und Segale warnt Violet aber.
Aber Violet natürlich ist Violet, sie liebt Zayden und merkt halt dann so, okay, seine Schutzschilde sind oben. Wieso sind seine Schutzschilde oben? Wieso kann ich ihn nicht erreichen?
Warst du da im Busch?
War ich nicht da im Busch? Und dann, ja, Zayden musste sich alleine dem Lehrmeister der Venini stellen. Mhm. Und ist jetzt selbst ein Venini.
Er war quasi gezwungen, um diesen Kampf zu überleben, weitere Macht zu zehren.
Richtig.
Aus den Ressourcen des Bodens oder der Erde oder...
Genau, des Seins.
Ja, weitere Macht, die halt nicht ihm gehört.
Genau.
Genau, und damit, somit konnte er letztendlich den Lehrmeister siegen oder verjagen. War der tot?
Nee, ich glaube, der war tot.
Ich weiß es gar nicht
mehr. Ich dachte, er wäre tot.
I hope so.
Ich glaube, der ist tot.
Alright.
Ja. Und im Prinzip endet damit Iron Flame, wenn dann nicht hier wieder...
Satan's POV wäre.
Satan's POV wäre. Und mal durchleben wir die Schlacht von, oder den Kampf zwischen ihm und dem Lehrmeister, wo man sich halt dann erstmal denkt, so, oh mein Gott, Hilfe, wie schafft er das und hier und da. Aber dann ist es einfach nur so ein Albtraum von ihm. Mhm. Und er wacht auf und liegt im Bett neben Violet.
Ja.
Die natürlich mit rot geheulten Augen halt da liegt, weil sie halt so viel verarbeiten musste. Sie hat ihre Mutter verloren. Sie hat Zayden an die Venini in Anführungsstrichen verloren. Und also das macht halt was mit ihr. Aber er, dadurch, dass er nicht schlafen kann, geht er dann in den Kerker.
Und besucht jemanden.
Der heißt Jack Barlow.
Und der guckt ihn an, hat rote Augen.
Und Zayden fragt ihn halt, ob es ein Heilmittel gibt, wie er das unter der was er damit macht. Und Jack eröffnet ihm halt im Prinzip, es gibt kein Heilmittel, es gibt nur Kontrolle darüber. Mhm. Und der letzte Satz von Iron Flame ist:
Willkommen in der Familie, Bruder.
Peace. Ja. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie emotional zerstört warst du danach?
Ich war super emotional zerstört. Also ich war wirklich, ich muss sagen, ich war minimal gespoilert durch ein Bild, was ich auf Pinterest entdeckt hatte.
Oh, das ist mies.
Beziehungsweise, was ist minimal gespoilert? Ich hatte quasi ein Foto, ein KI-Foto gesehen mit Jack Barlow und roten Augen mit dem letzten Satz quasi. Oh no. Aber da wusste ich noch nicht, dass es um Zayden geht.
Oh no.
Ich war so, wie gesagt, ich war so,
ja.
Und ich hatte auf Instagram ein Meme gesehen nach dem Thema, was halten wir alle von Zayden nach dem Ende von Iron Flame? Und ich dachte nur so, what? Was halten wir von Zayden? Bis ich es gelesen habe und ich mir dann dachte, oh. Und mich hat es in ein sehr tiefes emotionales Loch gerissen. Ich war wirklich...
Ich weiß noch ganz genau, was ich gemacht habe. Ich habe es zu Ende gelesen und habe dir nicht sofort geschrieben.
Ja.
Ich bin dann duschen gegangen und dann stand ich unter der Dusche so völlig abwesend und war so, what the fuck?
Mhm.
Wieso dieses Meme, ne? Und dann komme ich raus aus der Dusche und ich so, Eka, was hast du mir da so zum Lesen gebracht? Was hast du so? Also ich bin wirklich so ausgedacht, ich konnte das nicht sacken lassen.
Mhm.
Am nächsten Tag war ich auf Arbeit, war ein Sonntag.
Ja.
Habe meine Arbeitskollegin gezwungen, so,
Arbeit auf Sonntag?
Ich habe das auf Sonntag zu Ende gelesen.
Ach so, weil du gerade gesagt hast, du warst auf Arbeit, es war Sonntag.
Nee, es war auf Arbeit und am nächsten Tag bin ich zu meiner Arbeitskollegin und habe sie dann gezwungen, das anzufangen.
Mhm.
Und dann, also ich war emotional zerstört und ich habe es ja gut gemacht. Ich glaube, ich habe ja Iron Flame das erste Mal in 4 Tagen gelesen. Ich glaube, das habe ich ja, da war ich ja schnell. Und da habe ich es gut gemacht, ich habe nichts gesehen im Internet.
Mhm.
Das heißt, ich war zum Glück nicht irgendwie gespoilert oder so.
Nee, ich hatte halt damals den Fehler gemacht, dass ich damals, als ich noch Fortwin gelesen hatte, wollte ich mir natürlich KI-Bilder zu angucken, wollte ich mir natürlich Charakter-Cards anschauen und bin dann da eben über dieses Meme gestolpert, wo ich zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung hatte, was es überhaupt heißen kann. Ne? Aber je weiter ich mit Iron Flame gekommen bin, desto mehr sind mir diese Bilder wieder in den Kopf gekommen. Und ich dachte nur so,
no.
Aua.
Ne? Ja, das ist scheiße. Was ist denn dein Gesamtfazit von Iron Flame?
Mein Gesamtfazit ist, es war ein super krasses Buch. Ich finde auch, dass der Schreibstil von Rebecca Yarros nach wie vor meiner Meinung nach unschlagbar ist.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Worldbuilding und dieses Detailreichtum ist echt krass. Und was ich aber tatsächlich ein bisschen negativ anmerken muss, ist, dass mich dieses Kommunikationshin und Her schon irgendwann ein bisschen genervt hat. Mhm. Also es war, ich würde auf jeden Fall sagen, Fortwing ist für mich eine 10 von 10 von vorne bis hinten. Iron Flame in Teilen. Es gibt viele Teile, die ich mir hätte sparen können, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass das Buch gut wahrscheinlich ein Drittel kürzer wäre, wenn man diese Kommunikationsgeschichten mit Violet und Zayden einfach ein bisschen eingespart hätte. Mm. Es waren so viele Hin und Hers, so vieles, wo ich mir einfach zwischenzeitlich gedacht habe, reißt euch doch einfach zusammen, macht eure Mäuler auf und redet, weißt du?
Ja.
Das fand ich so ein bisschen, auch so die Geschichte mit Catriona, es ist so unangenehm. Es ist so, weißt du, es war, Fortwing war für mich so durch und durch. Klar, es war super schlimm, es sind Leute gestorben, es sind schlimme Dinge passiert und so weiter, aber so im Großen und Ganzen war es für mich trotzdem so ein, nicht unbedingt Feel-Good-Buch, aber so ein, geil, ne? Und ich weiß, dass das mit Catriona, es ist alles wichtig und richtig mit den Fliegern, aber es ist eine ekelhafte Person und so ein, ich weiß, es ist gut, wenn ein Buch solche Gefühle in einem auslöst, aber das sind so Gefühle, die, will ich aber eigentlich auch nicht, weißt du? Es ist gut für den Plot gewesen und gut für einen, vielleicht ist das für einen späteren Plot ja noch wichtiger, ich weiß es nicht, aber es sind halt so ein paar ekelhafte Persönlichkeiten dazu gekommen. Weißt du, bei Dane in Fortwing war es schon so, so cool bist du jetzt nicht dann, ne? Mhm. Dane is a bitch und so, aber Catriona war wirklich so eine Person, der ich am liebsten einfach den Hals umgedreht hätte, ne? So, einfach eklig. Mhm. Und ich mag so dieses Eifersuchts-Hin und Her. Weiß ich nicht, ob sowas einfach nötig ist. Ne? Wie hast du denn Iron Flame empfunden?
Also mit diesem Hin und Her, dass sie Kommunikationsprobleme haben, ja, gehe ich mit. Ich finde, wie Varish und Catriona geschrieben sind, ist mega.
Ja.
Du kannst es halt so komplett nachvollziehen. Es ist, wie du sagst, es ist nötig mit Catriona. Weiß ich nicht, vielleicht kommt es noch, aber es macht halt das Buch halt zu dem, was es ist.
Ja.
Es hat halt so viele gute Momente, wie jetzt zum Beispiel mit, dass sie zu, also dass Violet eigenständig zu Takaris gegangen ist.
Mhm.
Und den Auftritt von Zayden.
Mhm.
Mega.
Mhm.
Wie sie gefoltert wird. Ist so gut geschrieben.
Einfach intensiv.
So gut.
Ja.
Dann Zaydens Auftritt, wie er sie rettet. Aber im Prinzip sie dann ja noch führt, um Varish den Rest zu geben.
Ja.
Mega. Diese Szene, dass Lilith sich geopfert hat.
Mm.
Ich bin gestorben. Ich mochte Lilith bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich fand sie war eine herzlose, keine Ahnung, eine schlechte Mutter einfach. Aber in dem Moment konnte ich dann, vor allem als ich dann die Bücher dann nochmal gelesen habe, dann konnte ich so ein bisschen sie mehr nachvollziehen und halt dann auch verstehen, was, oder auch mit Zaydens zweiter Siegelkraft, wenn du die Bücher dann nochmal liest oder dann nochmal hörst, so wenn sie dann manchmal sagt, habe ich das jetzt laut gesagt oder dann checkst du dann halt erstmal so manche Sachen, wo du dir halt dann denkst, so, oh mein Gott, wie
es durchdacht so und durchgedrückt.
Ja, wie offensichtlich war das? Und das ist halt sowas, wo ich mir halt sage, so, ja, Forspring ist eine 10 von 10, aber für mich ist so Iron Flame jetzt so eine 8,5 von 10.
Ja, aber das Gesamtbild ist halt einfach...
Es ist halt größer, es ist mehr Worldbuilding und es zielt halt im zweiten Teil halt jetzt... Du bist halt bei Forspring erstmal so, okay, hier hast du die Geschichte so, das ist erstmal so der Einstieg. So,
darum
hier hast
geht's.
Du, darum geht's, ne?
Das ist der.
Genau, und Iron Flame ist halt jetzt so,
Geschichte
okay, da hast du jetzt deine Dinge und das ist das Problem, ne? Hier ist so der Plot, wohin es so führt.
Ja.
Und das ist halt dann das, wo du halt wirklich sagen muss, hat sie wunderbar, also hat sie so gut umgesetzt.
Ja, und ich finde es auch immer noch bewundernswert, wie Rebecca Yarros in so eine krasse Geschichte auch immer noch so ein bisschen witzige Momente reinbringt. Zum Beispiel erinnere ich mich mit Freuden an die Szene, an der Mira Brennan das erste Mal wieder getroffen hat und ihm einfach direkt eine geschallert hat.
Oder wie sie sich dann in diesen Raum streiten und dann verliert immer so, nimm, du tropfst alles voll.
Ja.
Ne? Also,
ja,
das ist total lustig.
Ich finde diesen Humor, den sie damit eingebaut hat, schon auch echt. Das ist halt auch nochmal wie so eine Art Comic Relief zwischendrin. Das ist halt sehr...
Ja, vor allem, weil halt ja dann Andarana auch in dem Buch ja dann auch so der sassy Teenager ist. Und so, schaffst du das überhaupt, das Luminarium zu tragen? Ne?
Ja.
Ne? Oder so die Dinge, oder schaffst du das auch, das Luminarium zu tragen? Schaffst du das auch, das Luminarium zu tragen, wenn du wütend bist oder so? Ne?
Also das ist halt so geil.
Das macht es halt so witzig, weil du denkst ja so, oh Gott, ja, ne, so witzig, ne? Also das sind halt so Sachen, ja, wie du sagst, das ist halt einfach witzig.
Ja.
Oder ich finde es auch gut, dass nicht so viel Spice ist.
Ja.
Ich brauche das nicht. Ich zwei, dreimal gut geschrieben. Ja, okay. Und nicht, das sind 960 Seiten. Wenn ich jetzt von diesen 960 Seiten 700 Seiten Porn gehabt hätte, ich glaube, ich hätte es weggeschmissen. Akuta.
Von 5. Just saying.
Ne? Also ich glaube, ich hätte es weggeschmissen.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass es in Onyx Storm jetzt dann auch nicht so ist.
Ich hatte jetzt ja in der gesamten Folge über, hatte ich gedanklich Flashbacks zu den letzten Instagram-Posts von Rebecca Yarros, wo sie ja ihren Familienmitgliedern nach und nach Onyx Storm zu lesen gegeben hat. Und ich bin echt gemischter Gefühle. Ich bin.
Was sind denn deine Theorien? Ich habe ich vorhin aufgeschrieben? Ich habe oder sollte dich daran erinnern mit
dem Trank.
Trank?
Genau, nämlich habe ich irgendwo die Theorie gehört oder aufgeschnappt, dass der Trank, den die Juniors da kriegen, um ihre Siegelkräfte und ihre Drachenkommunikationswege zu unterdrücken, Venenigift sein soll. Oder quasi das Zeug, mit dem der Dolch getränkt war, den Violet damals erwischt hat.
Gar nicht mehr schlecht.
Ja, ich weiß nicht, wohin genau das jetzt führt, aber dass sie da quasi schon mit rumexperimentiert haben. Ne? Des Weiteren ist meiner Meinung nach, zieht es voll darauf ab, dass einer der drei Geschwister, also einer der drei Sorengale-Geschwister, Böses im Busch hat.
Echt, denkst du? Und welcher von denen?
Brennan.
Okay.
Brennan, weil, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das vorkam, aber Brennan hat ja eine Rune in der Hand oder auf der Hand.
Ja, ne? Stimmt.
Und ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext die steht oder ob das damals von der Rettung mit seinem, wie hieß denn der nochmal? Vorbesitzer.
Neolin.
Der Vorbesitzer von
Neolin.
Neolin. So ein Gebrauchtmarkt. genau, mit Neolin, weil der ja damals Brennan gerettet hatte, ist nämlich meine Theorie, dass Neolin dabei, warte, jetzt muss ich es zusammenbringen, zum Venini, oder? Ich weiß nicht mehr ganz, aus welchen Gründen, jedoch glaube ich, dass Brennan derjenige sein wird, der alle verrät sozusagen, beziehungsweise okay. hinters Licht führt, weil ich ja auch glaube, dass die ganze Sorengale-Geschichte auf den Dreien aufgebaut ist, die es gibt einen Greifenreiter, es gibt einen, der die Drachen reitet und es gibt denjenigen, der Macht aus dem Boden zehrt. Wir haben jetzt zwar alles drei Drachenreiter, jedoch glaube ich trotzdem, dass die rein so von ihren Denkweisen und von den Verbindungen her diese Vorgeschichte spiegeln können.
Okay.
Und Brennan derjenige sein wird, der sie in den Abgrund stürzen will oder so. Weil er auch die ganze Zeit in Iron Flame gegenüber so zurückhaltend war und überhaupt nicht mitgezogen hat und immer eigentlich ihnen alles ausreden wollte, so ein bisschen. Ne? Außerdem macht mich diese Rune stutzig.
Okay.
I don't know. Außerdem wird Andana ein ganz, ganz großes Puzzleteil sein. Vor allem, da sie ein Skorpionschwanz ist, ist meiner Meinung nach, befindet sich in ihrem Skorpionschwanz Stachel Venenigift, mit dem sie Venenis töten kann.
Klingt spannend.
Was sind denn deine Theorien?
Also, zwei hast du schon so leicht angeteased von meinen. Ich denke, eine Strache stirbt. Ich denke, es ist Andana, weil sie das Heilmittel ist. Dann denke ich, dass Neolin, der Vorreiter von Tern, der Lehrmeister ist. Oder der Obermufti von den Venini. Hear me out. Pass auf. Neolin hat ja Brennan gerettet und ist ja dabei eher gestorben.
Ja.
Tern redet aber nicht über die Geschichte, weil er das Band zwischen ihm und Neolin getrennt hat, weil er zu Venini geworden ist und die Macht gezerrt hat, um Brennan zu retten.
Yes.
Und das, und auch Venini Macht an Brennan abgegeben hat, um ihn halt zu retten. Und Brennan aber einen Weg gefunden hat. Ich gehe aber auf die Schiene, dass Brennan was mit dem Heilmittel zu tun hat, dass Brennan nämlich einen Weg gefunden hat, dieses Venini-Sein kontrollieren kann und dann im Prinzip Zayden hilft, das zu kontrollieren. Ich gehe nämlich auf diese Schiene.
Okay.
Dann bin ich ja immer noch der Meinung, dass wir auch Zaydens Mutter irgendwann treffen.
Ja.
Ich denke, sie ist auf die Inseln geflohen und führt dort eine eigene Rebellion an. Gegen die Venini, who knows?
Weil sie muss sich auf eine Reise begeben.
Richtig, sie musste sich ja auf eine Reise begeben. Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so, wo ist Winifred?
Ja, auch.
Ich denke, Winifred, also, scheiße, ich darf dich nicht spoilern. Winifred ist ja im kompletten Teil von Iron Flame nicht anwesend. Aber in Fourth Wing ja schon. Zwei Theorien. Entweder hat sie was damit zu tun, dass Jack geheilt ist, hat da irgendwie mit reingeholfen. Oder sie ist selber Venini. Und ist da so im Prinzip so eine Lehrerin, so how to Venini in 5 Schritten oder so. So, und meine letzte Theorie ist sowas von Meta. Die habe ich nämlich auch auf TikTok schon gesehen. Die ganze am Anfang von den Büchern steht ja immer übersetzt von Jesenia. Am Ende von der kompletten Reihe stellt sich raus, dass Jesenia, Zaydens und Violets Kind,
die habe ich gelesen.
Ja, genau, die Geschichte erzählt und die im Prinzip sterben. Und ganz ehrlich, ich sage das jedes Mal, wenn ich einen guten Film sehe oder ein gutes Buch lese, wenn die Hauptcharaktere sterben und das gut ist, dann will ich das.
Ja.
Dann will ich das. Das ist wie so dieser Gladiator-Move. Mhm. Ich finde es gut, dass Maximus gestorben ist. Ich will sowas.
Ja.
Ich hätte es auch gut gefunden, wenn Resent gestorben wäre. Ich will sowas.
Und dann halt wenigstens irgendwie eine Reihe Pause, bis er wieder.
Richtig. Ich finde, ich will sowas. Ich will das. Ich meine, ich will jetzt nicht Violet und Zayn, ich will sie nicht töten.
Ja, aber das wäre quasi so ein runder Abschluss der Geschichte. Zwar richtig. Tragisch, aber für Rebecca Yarros, glaube ich, nicht unüblich.
Also wenn, brauchen sie ein perfektes Happy End.
Ja, also.
Dass Violet die Prinzessin von Arisha wird. Ne?
Ja.
Oder ich will, dass sie sterben.
Ja, ich denke mal, sie wird Prinzessin, sie leben ein glückliches Leben für ein paar Jahre und dann...
Tot. Genau.
Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sie dann die Schwangerschaft, die Pregnant Drop irgendwann pullt.
Ich hoffe nicht. Ich habe das in...
I don't know. Ein Satz würde reichen von wegen, und sie bekamen einen Sohn. Oder sie bekamen ein Kind oder so.
Und ihr Sohn hieß Liam, Punkt.
Ne? Ja, das habe ich auch gelesen.
Ne? Ja. Also sowas ist in Ordnung, aber das sind so meine Dinge, wo ich denke, also ich gehe aber voll in die Schiene, es stirbt ein Drache, also irgendeiner stirbt.
Und ja, und ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich Andana werden wird, wobei ich habe auch erst kürzlich schon mal den...
Dass Auric sie bindet?
Nein, ich habe... Was für Theorie war das denn? Ich habe gehört, dass die Wahrscheinlichkeit bestehen könnte, dass Tern und Sigel sterben könnten zu zweit, Violet aber nicht stirbt, weil sie weiterhin an Dana gebunden ist und dadurch Zayden auch nicht stirbt.
Und weil er ja im Prinzip das geht, weil Bait ist ja auch gestorben, aber
ja.
Jack lebt ja noch.
Exactly.
Mhm. Das auch möglich.
Könnte auch möglich sein. Also es gibt echt wilde Theorien.
Schreibt uns mal eure Theorien gerne in die Kommentare. Wir brennen darauf.
Ha ja, genau. Wir würden uns sehr, sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr irgendwas anderes seht oder ob ihr vielleicht neue Theorien habt, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich persönlich finde es aber auch echt interessant, wie ja am Anfang immer geschrieben wird, dass es halt eben wieder erlangte Korrespondenz ist. Das heißt, es ist für mich ja schon irgendwie was, also Jacinia muss ja irgendwie leben, auf jeden Fall am Ende rauskommen.
Also ich glaube, sie ist die einzige Person, von der wir wissen, dass sie den Trip überlebt.
Ja, jetzt nochmal gucken, wer, aber ich denke mal, dass...
Ja, sie muss ja aus der Geschichte rauskommen.
Sie muss aus der Geschichte rauskommen, definitiv.
Außer sie fängt an, das Buch zu schreiben und zu übersetzen und dann irgendeiner findet das mal wieder, wenn alle tot sind und dann so, oh, guck mal, was ist das? Ach ja, toll.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre zu lame für Rebecca Yarros.
Echt, du findest es lame, wenn alle sterben?
Nee, aber ich glaube, es wäre schon tragischer und dramatischer, wenn...
Ach so.
Das meine ich.
Also, okay.
Auf jeden Fall, weil ich weiß ja, dass die halt für Herzschmerz bekannt ist. Und ich glaube auch nicht, dass davor bei The Imperium Halt macht. Deswegen, ja.
Am 21. Januar wissen wir mehr. Hoffentlich viel mehr.
Ja.
Beziehungsweise
mehr.
Mehr. Oder dann wissen wir halt zumindest, ob unsere Theorien stimmen oder nicht.
Ja. Beziehungsweise ist dann die Frage, ob noch weitere Theorien einfach aufkommen oder...
Oh, Hilfe. Also ich meine, danach können wir ja dann nochmal eine Folge machen mit, was sind unsere Theorien nach Ordnung Storm?
Ich habe jetzt auf jeden Fall aber auch noch, mir ist noch was eingefallen, und zwar habe ich überall gehört, dass, also habe ich ganz viel auf TikTok und Instagram auch gehört, dass viele denken, dass Bodhi sich gegen einen wendet.
Das gleiche habe ich von Garrick gelesen.
Okay, ich habe nämlich gehört, dass es quasi auf die Schiene geht, dass Bodhi ja immer für den quasi kleineren Abklatsch für Zayden ja gehalten wird. Ne? Also, die sehen sich ja so ähnlich, aber er ist halt nicht ganz so. Und nicht ganz so.
Ich habe das gleich mit Garrick gelesen, dass er dann mit Catriona anbandelt und er dann irgendwie...
Genau.
Deshalb, so habe ich es gelesen.
Das nächste Dream Team. Weil ich habe halt gelesen, weil Bodhi ja auch mit Zayden verwandt ist. Daher besteht ja irgendwo da auch wieder eine Verbindung zum Königshaus, blöd gesagt. Oder halt zum Adelsgeschlecht von Zayden Ryerson. Und dass sich dann Catriona versucht, auf dem Wege irgendwie, weil es wäre ja dann, Bodhi wäre ja dann theoretisch eigentlich der Nächste in der Thronfolge, blöd gesagt. Und dass sie dann versuchen, Zayden zu...
Ich hoffe einfach, dass sie stirbt.
Ja.
I'm sorry, die soll weg.
Ich habe auch schon ganz viel gehört, dass Violet ja dann... Violet ja dann auf diese Reise geschickt werden soll und dann in der Zeit Catriona versucht sich nochmal an...
Achso, ja, das habe ich auch gelesen.
Ja.
Ja, also...
Also wie gesagt, ich werde diese Frau wahrscheinlich nie mehr lieben lernen. Denke ich mal, ich glaube es nicht.
Nee.
Ich glaube, die wird einfach nur ekliger.
Ja, also ich habe aber auch schon ganz oft gesehen, dass sie und Dane ja anbandeln sollen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Aber Rebecca Yarros mag Dane.
Ja, wo, warum überhaupt?
I don't know. Aber ich glaube nicht, dass sie Dane noch mehr in die Verräterrolle treibt, sondern ich glaube fast eher, dass sie Dane eher in die wieder beste Freundschiene treibt und Helfer und mach's wieder gut. Naja, wir werden sehen. Nee, schreibt uns doch sehr, sehr gerne mal eure Theorien zu Onyx Storm in die Kommentare, wie es weitergeht. Und wir sind gespannt, welche eintreffen und
welche uns zerstören werden.
Ja, genau. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr seid jetzt top vorbereitet auf den Release für Onyx Storm.
Vergesst nicht, uns zu folgen auf TikTok, Instagram und auf allen Streaming-Kanälen beziehungsweise eurem Lieblings-Streaming-Kanal.
Genau.
Und wir hören uns dann spätestens nach dem Release von Onyx Storm. Wir werden euch ein bisschen auf den sozialen Medien begleiten. Mhm. Wie unsere emotionale Reisezeit ist.
Genau.
Und bis dahin,
lass es brennen.
Over and out.
Over and out.
Macht's gut. Tschüss.
Bis bald.